Chers amis de la maison Heinrich Heine, chers intervenants, bienvenue à notre table ronde consacrée aux stratégies de communication de l'extrême droite en Europe. Il y a quelques changements, je vais revenir là-dessus. S'il fallait se convaincre de la vitalité de cette mouvance, il suffirait de se tourner vers l'Andalousie, où le parti d'extrême droite Vox, non représenté au Parlement national et dans les parlements régionaux jusque-là, vient de décrocher 12 sièges sur un total de 107 sièges lors des élections anticipées de dimanche dernier. À la veille du scrutin, les sondages ne le créditaient que de 4 à 6 sièges, et finalement 12 sièges. Il n'est pas impossible que Vox soit associé à la coalition de centre-droite. Cette option donnerait une nouvelle légitimité à l'extrême droite espagnole, 40 ans quasiment jour pour jour après l'acceptation par référendum le 6 décembre 1978 de la nouvelle constitution espagnole qui tirait un trait sur le franquisme. Problème de... Il y a peut-être un problème de casque là, à régler. À la lumière de cet événement qui se trouve dans la ligne droite d'autres phénomènes de ce type, je pense à la victoire des populistes en Italie, à la montée de l'AFD en Allemagne, qui aujourd'hui se trouve au troisième rang des partis représentés au Bundestag. Il peut être intéressant de se demander s'il existe des éléments types dans le discours tenu par les mouvements nationaux populistes des différents pays européens. Pour nous éclairer, nous avons invité M. Johannes Hilje, auteur du livre Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Propagande, ce n'est pas traduit. Propagande 4.0, comment les populistes de droite font de la politique, publié en, l'année dernière, en 2017, aux éditions Dietz. Dans cet ouvrage, M. Hilje, conseiller en politique et en communication à Berlin et à Bruxelles, déchiffre les stratégies de communication de l'extrême droite et leur impact sur l'espace public traditionnel et numérique. Pour lui donner la réplique, nous avions invité M. Nicolas Lebourg, historien, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Malheureusement, celui-ci a eu un empêchement de dernière minute et ne peut pas être là ce soir. Mais je suis ravie que M. Taniev Schulz, qui va nous rejoindre et que nous avons eu le plaisir d'écouter déjà hier soir lors d'un débat qui portait sur son livre NSU, la terreur néo-nazie en Allemagne, ait accepté d'intervenir à nouveau lors de cette soirée. Il va venir, il est encore, j'imagine qu'il est là dans le taxi, il va arriver dans quelques minutes. Monsieur Schulz, je le présente déjà, Monsieur Schulz est ancien journaliste de la Süddeutsche Zeitung et aujourd'hui professeur de journalisme à la Johannes Gutenberg Université de Mayence, ce qui crée un lien supplémentaire avec Monsieur Hilje, lui-même ancien étudiant de cette université. Je remercie Madame Michelle Weihnachter d'avoir accepté d'animer cette conférence débat. Et Michelle Weihnachter est maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'Université de Cergy-Pontoise et à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Elle est, entre autres, aussi membre du comité de rédaction de l'Allemagne d'aujourd'hui et a écrit un article sur l'AFD après les dernières élections au Bundestag. Je vous remercie tous d'être là ce soir pour nous éclairer sur le discours de la nouvelle droite populiste et leur stratégie d'instrumentalisation ou d'instrumentaliser les structures traditionnelles et digitales de communication. Et je pense que ce qui se passe actuellement en France, à Paris notamment ces derniers jours, est aussi un signe de cette, sans doute en quelque mesure, de la façon d'utiliser par les réseaux sociaux un nouveau public et de faire une autre communication. Mais je pense que ça peut éventuellement à la fin aussi être sujet de discussion. Mais d'abord, c'est le discours des partis nationalistes, populistes eux-mêmes qui est au centre du débat de ce soir.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous tous également d'être là ce soir sur un sujet important et qui va le rester pour longtemps. Donc, c'est vrai qu'il faut de la prise de conscience et que, en fait, on verra au fur et à mesure que c'est vraiment important de comprendre comment tout cela fonctionne. Et, il y aura les élections européennes l'année prochaine en Europe. Nul doute que les mêmes méthodes seront appliquées. Je vous propose de structurer le débat en deux grandes phases et de faire une petite séquence de questions-réponses avec la salle à la fin de chacune des deux phases. Dans une première partie, on va proposer à Johannes Hill de présenter les principales thèses de son livre. Et on va essayer de voir pourquoi et comment le marketing politique mis en œuvre par l'AFD en Allemagne, mais par bien d'autres ailleurs qu'en Allemagne, en Europe et ailleurs qu'en Europe, pourquoi ce marketing politique est aussi efficace et pourquoi l'instrumentalisation de certains thèmes par ces partis ou ces mouvements, selon les pays, est extrêmement porteuse et comment ces partis, finalement, arrivent, y compris à influencer la politique des pays en question, même quand ils n'ont encore aucun siège dans les parlements. Et en fait, l'AFD a commencé en Allemagne à avoir du pouvoir bien avant d'avoir le moindre siège au Bundestag, à travers des stratégies extrêmement précises, à travers des techniques de discours et de communication, d'instrumentalisation, qui sont extrêmement efficaces et dont les autres n'ont pas encore pris suffisamment conscience, en s'appuyant notamment aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut en faire, surtout quand on a beaucoup d'argent et que vous avez des millionnaires qui vous financent derrière. La deuxième partie, je vous propose de la consacrer à voir comment est-ce que le reste, tous ceux qui souhaiteraient proposer d'autres idées ou défendre d'autres idées peuvent le faire. Est-ce qu'il faut employer les mêmes méthodes ? Est-ce qu'il faut employer d'autres méthodes, que ce soit de la part de la classe politique, que ce soit de la part des médias ou que ce soit de la part des citoyens ? Donc on pourra aussi débattre sur ces questions-là. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, est-ce que les autres font pareil ou pas? Alors que justement, ces partis populistes essaient en permanence d'établir un « wir und die andere », un « nous et les autres hein, ». Est-ce que l'enjeu, justement, c'est pas justement de garder la société unie pour ceux qui le souhaitent, en tout cas? Et à ce moment-là, faut-il employer les mêmes moyens en conscience ou d'autres? On pourra également débattre de cela. Mais dans une première phase, donc, je laisse la parole à Johannes Hill, qui a écrit un livre remarquable et remarqué en Allemagne, et j'espère bientôt traduit en France, sur le sujet.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis très désolé pour parler allemand, mais c'est plus facile pour moi. Also herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier nach Frankreich an das Maison Heinrich Heine. Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein und mein Buch hier vorzustellen, zum ersten Mal in Frankreich. Es ist leider, wie gesagt, bisher nicht auf Französisch erschienen, sondern nur auf Deutsch. Aber vielleicht trägt dieser Abend ja dazu bei, dass es auch später noch eine französische Version geben kann. Aber ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich fürs Kommen, für Ihr Interesse und nochmal für die Einladung an das Maison Heinrich Heine. Wie gerade schon gesagt wird, möchte ich kurz die Kernthesen von meinem Buch für Sie zusammenfassen. Da kann ich natürlich nicht alles jetzt abhandeln, was auch in dem Buch steht, aber ich versuche das mal in wenigen Minuten zu beschreiben, was meine Kernthesen sind, von was ich ausgehe, was ich glaube, was Populisten gerade über den politischen Diskurs an Wirkung entfalten können. Und ich darf langsamer sprechen, okay, dann ist das auch für die Übersetzer einfacher. Ich versuche das. Ich weiß gar nicht, ob Franzosen oder Deutsche grundsätzlich schneller sprechen. Ich habe das Gefühl, Französisch ist auch eine sehr schnelle gesprochene Sprache. Da wäre mal eine wissenschaftliche Untersuchung auch interessant zu. Ich versuche es jetzt in langsamem Deutsch. Wenn man ein Buch über Populismus schreibt, dann sollte man am Anfang definieren, was man unter Populismus versteht. Weil es gibt, glaube ich, so viele Definitionen von Populismus, wie es auch Meinungen über Populismus gibt. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Jeder versteht irgendwie etwas anderes über Populismus und es wird schnell politischen Gegnern vorgeworfen, wenn vielleicht der politische Gegner auch nur anderer Meinung ist. Aber dann wird oftmals der Gegner schnell als Populist dargestellt, obwohl es vielleicht nur um eine Meinungsverschiedenheit geht, aber gar nicht so sehr um wirklich Populismus, so wie er zumindest zum größten Teil in der Politikwissenschaft verstanden wird. Und ich gehe in meinem Buch von einer politikwissenschaftlichen Definition von Populismus aus. Die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Diese Definition von Populismus besagt, dass Populismus eine dünne Ideologie ist. Eine dünne Ideologie, das heißt, dass sie einen nicht besonders großen intellektuellen Unterbau hat, sondern eigentlich erst durch andere Ideologien, wie zum Beispiel den Rechtsextremismus, aber auch den Linksextremismus, zu einer umfassenden politischen Ideologie und somit auch später zu einer Programmatik werden kann. Aber erstmal ist dieser Ideologiebegriff wichtig für die Definition von Populismus. Und in der Populismus-Ideologie gibt es eine ganz grundsätzliche Idee, die prägend ist für diese Ideologie des Populismus. Und diese Idee lautet, dass es auf der einen Seite ein homogenes Volk gibt und auf der anderen Seite Eliten, die diesem Volk schaden wollen. Und diese Gegenüberstellung von Volk und Eliten, die sind für diese Populismus-Definition, für dieses Verständnis von Populismus, diese Ideologie prägend und charakteristisch. Und der Populist ist der Meinung, dass dieses Volk, dass die Eliten dem Volk schaden, zum Beispiel, und dann sind wir beim Rechtspopulismus, durch das Reinlassen zahlreicher fremder Menschen, nämlich den Migranten. Das ist sozusagen das, was die Eliten tun, um dem Volk zu schaden, diesem souveränen, wahren Volk, so wie es der Populist versteht. Und dann geht der Populismus noch einen Schritt weiter und sagt, dass nur er, der Populist oder die populistische Partei, die wahre Stimme dieses wahren Volkes sein könnte. Also der Populist erhebt gewissermaßen einen Alleinvertretungsanspruch für das Volk. Nur er kann das Volk vertreten. Die anderen politischen Kräfte können das nicht. Und hier an diesem Element wird auch klar, dass es zumindest eine Demokratiefeindlichkeit gibt in dieser populistischen Ideologie, weil die Idee, dass niemand anderes die Interessen von Bürgern vertreten könnte, widerspricht dem demokratischen Prinzip von Pluralismus. Also eigentlich haben wir in der Demokratie das Verständnis, dass es mehrere Parteien, mehrere Politiker, mehrere Akteure gibt, die jeweils für sich Interessen von Bürgern vertreten. Und wir akzeptieren sie als legitime Akteure im politischen Diskurs. Wir akzeptieren sie als Akteure, die auf dem Boden der Verfassung stehen und diskutieren mit ihnen über die richtigen Lösungen, über die richtigen Maßnahmen, um politische Probleme zu lösen. Aber wir akzeptieren sie erstmal als legitime andere Stimmen. Und das tut der Populist nicht oder der Populismus. Der spricht diesen anderen politischen Parteien die Legitimität ab und erhebt diesen Anspruch für sich nur selbst, das Volk, die Interessen der Bürger vertreten zu können. Und das ist erstmal sozusagen wichtig, am Anfang zu verstehen, und man muss, glaube ich, klar machen, was man als unter Populismus als Begriff versteht. Also ich verstehe diesen Populismus als eine Form der dünnen Ideologie. Und als zweite wichtige Einleitung, guten Abend, Herr Schulz, möchte ich noch sagen, dass ich am Anfang des Buches eine analytische Unterscheidung mache. Ich analysiere in meinem Buch nicht die Ursachen, die zum Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Europa beigetragen haben. Da gibt es diverse Ursachen, ökonomische Ursachen, politische Ursachen, auch kulturelle Ursachen, die den Aufstieg von Rechtspopulisten befördert haben. Aber ich beschäftige mich nicht so sehr mit den Ursachen für den Erfolg von Rechtspopulisten, sondern mit den Mitteln zum Erfolg von Rechtspopulisten. Und diese Mittel haben sind sehr viel kommunikativer und strategischer Natur. Also es ist eine Kommunikationsstrategie, die dahinter steckt und diese Mittel zum Erfolg abbilden. Und diese beschreibe ich in meinem Buch. Und das ist diese Idee der Propaganda 4.0. Da versuche ich zu modellieren, was diese Kommunikationsstrategie für Elemente beinhaltet, damit diese populistischen Kräfte zum Erfolg kommen, ihre Ziele erreichen. Ich beschreibe jetzt mal das Ganze von hinten, bevor ich diese Elemente der Propaganda 4.0 kurz skizziere, beschreibe ich mal kurz das Ergebnis dieser Kommunikationsstrategie, wie ich es zumindest wahrnehme. Und das Ergebnis, gerade wenn wir über die AfD in Deutschland sprechen, ist, dass sie meines Erachtens die Politik in Deutschland schon beeinflusst hat, bevor sie überhaupt im Bundestag, im nationalen Parlament vertreten war. Und dann kann man das Ganze noch darauf zuspitzen, dass die AfD nicht über Sitze im Parlament Politik und Gesellschaft verändert, sondern über Sprache im Diskurs und über ihr Wirken im öffentlichen Diskurs. Und ich möchte das einmal kurz an einem Beispiel festmachen. Und ich nehme nicht das Beispiel, was ich aus im Buch beschreibe. Da beschäftige ich mich auch mit der Migrationspolitik, die 2015, 2016 und auch noch 2017 und auch noch heute ein wichtiges Thema in Deutschland war. Aber natürlich gerade 2015, wo die Zahl der Asylbewerber in Deutschland sehr stark gestiegen ist. Ich möchte ein Beispiel nehmen, was gerade sehr aktuell ist, nämlich das Beispiel vom UN-Migrationspakt. Von dem haben Sie vielleicht gehört, die Vereinten Nationen verhandeln einen sogenannten Migrationspakt, der soll am 10. Dezember in Marrakesch bei einer Konferenz verabschiedet werden. Und wir haben in Deutschland erlebt in den letzten Monaten, dass dieses Thema für manche Leute urplötzlich auf der Agenda der Medien und der Politik war. Und viele fragten sich, wo kommt das denn auf einmal her? Und wenn man sich, wenn man diese rechtspopulistischen Kommunikationsnetzwerke beobachtet, dann hat man dieses Thema da schon viel länger eigentlich sehen können. Also das Thema war in diesen Netzwerken, in diesen Echokammern auch, also digitalen Echokammern der Rechtspopulisten schon viel länger thematisiert worden, weil sich gerade die AfD im Frühjahr dazu auch bewusst entschieden hatte. Also es gibt die Kenntnis darüber, dass man sich strategisch dazu entschieden hatte, diesen Migrationspakt der UN zu thematisieren, diesen auf die mediale und öffentliche Agenda zu setzen, weil man gemerkt hat, dass andere Akteure, andere Parteien, gerade auch die Regierungsparteien in Deutschland, es nicht tun. Die haben zwar diesen Pakt mit verhandelt, also da ist natürlich, wenn wir über die Vereinten Nationen reden, die Bundesregierung von Deutschland beteiligt an den Verhandlungen und hat sich auch unlängst dazu bekannt, diesen zu unterschreiben, aber sie hat wenig proaktiv in der Öffentlichkeit thematisiert. Es gab dazu hin und wieder mal Stellungen, so in Form einer Information auf der Internetseite des Auswärtigen Amts. Aber es wurde keine größere gesellschaftliche Debatte darüber geführt. Das haben die Rechtspopulisten gemerkt und haben dieses Thema auf die Agenda gesetzt und haben natürlich ein ganz bestimmtes Verständnis und eine ganz bestimmte Interpretation von diesem Migrationspakt. Im Grunde kann man ihre Interpretation mit einem Satz zusammenfassen, der da hieße, dieser Migrationspakt ist eine Einladung an alle. Also nun werden die Migranten aller Welt zu uns nach Deutschland eingeladen, dadurch, dass wir diesen Migrationspakt unterschreiben. Er ist also migrationsfördernd. Man baut Barrieren für Migration ab und somit wird sich die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, drastisch nochmal wieder erhöhen. Es wurde von der nächsten Massenmigration gesprochen, von der nächsten sogenannten Flüchtlingswelle und so weiter. Also es wurde ein Bedrohungsszenario aufgemacht und es wurde viel mit diesem Satz auch Einladung an alle gearbeitet von der AfD. Nun haben andere Parteien, wie ich das eben gesagt habe, noch gar nicht über diesen Migrationspakt gesprochen. Auch die Qualitätsmedien, die Leitmedien in Deutschland, die mit der größten Reichweite, haben kaum über das Thema gesprochen, wenn nur mal am Rande. Und die AfD hat es nun nicht nur alleine thematisiert, sondern es gibt auch ein ganzes sogenanntes rechtspopulistisches Mediennetzwerk, was nicht sozusagen mit den journalistischen Standards der Qualitätsmedien arbeitet, sondern im Grunde auch eine eigene politische Agenda verfolgt. Sie kennen das auch aus den USA. Donald Trump und Breitbart zum Beispiel würde ich sagen, stoßen in die gleiche politische Richtung, verfolgen oftmals eine gleiche politische Agenda. Und im US-Wahlkampf hat man da auch immer wieder zumindest eine Ähnlichkeit in den Positionen gesehen. Und man kann zumindest die These vertreten, dass dieses Nachrichtenportal Breitbart auch sozusagen die Präsidentschaft und den Ausstieg von Donald Trump mitbefördert hat. Wir haben in Deutschland ähnliche sogenannte rechtspopulistische Alternativmedien, die heißen zum Beispiel Politically Incorrect oder das Compact Magazin. Und die haben diesen Migrationspakt auch thematisiert, neben der AfD. Und es gab sozusagen hier einmal die Thematisierung dieses Themas Migrationspakt, aber es gab auch eben dieses ganz bestimmte, wir nennen das in der Kommunikationswissenschaft Framing, des Migrationspakt, nämlich dass es eine Einladung an alle ist. Und dieses Framing von der Einladung an alle wurde interessanterweise vor 2 Wochen von einer großen Tageszeitung in Deutschland übernommen, von der Welt am Sonntag, also eine Sonntagszeitung, die hatte jetzt auch erkannt, dass das Thema durchaus relevant ist und hat auf die Frontseite geschrieben, Einladung für alle, mit einem Fragezeichen aber versehen dahinter. Das Fragezeichen war nicht besonders gut sichtbar, wenn man sich diese Titelseite nochmal anschaut, der Welt am Sonntag, aber das Einladung für alle war sehr gut sichtbar und das war im Grunde erstmal die Übernahme auch dieser Interpretation, dieser Deutung des Migrationspakts der AfD und des rechtspopulistischen Lagers. Und im Grunde, das wissen wir zumindest aus der Kognitionsforschung, ist es auch gar nicht so entscheidend, ob hinter dieser Idee oder hinter diesem Satz Einladung für alle noch ein Fragezeichen steht oder nicht, weil erstmal, das ist das, was das menschliche Gehirn macht, und wenn wir hier vom Framing sprechen, dann ist das etwas, was eben vor allem in der Kognitionswissenschaft gut untersucht wurde und ganz gut bekannt ist, was das Gehirn macht. Wenn es solche Begriffe wie Einladung zum Beispiel hört, dann versucht es erstmal Assoziationen zur eigenen Lebenswelt, zum Alltag, aber auch zu den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu schließen. Und bei Einladung würden Sie wahrscheinlich auch alle erstmal von etwas sozusagen, darunter würden Sie etwas verstehen, was proaktiv versucht, Menschen zu einem Ort, den man selber, vielleicht den, der einem selber gehört, zu sich nach Hause holen möchte. Also man öffnet vielleicht die Tür, man lässt Leute zu sich herein und natürlich steckt da erstmal die Idee hinter, Einladung gleich Förderung der Migration, es kommen Leute dazu, es kommen Leute rein. Und das hat eben diese Zeitung, diese Tageszeitung Die Welt so übernommen. Und da kann man meines Erachtens sehen, wie eine Idee, eine Deutung über ein politisches Thema seinen Weg findet aus dem rechtspopulistischen Lager, thematisiert von der Partei AfD, aber auch den rechtspopulistischen Alternativmedien, seinen Weg findet in Qualitätsmedien, in den sogenannten Mainstream-Diskurs und da mit ganz ähnlichen Begriffen, wenn nicht sogar den gleichen Begriffen und eben einem ganz ähnlichen Deutungsrahmen thematisiert wird. Und die Deutungshoheit über das Thema, das ist dann auch sozusagen das Ergebnis oder zumindest der Zwischenerfolg hier der AfD, der liegt erstmal bei den Rechtspopulisten.
Nur ganz kurz dazwischen geschaltet, wohlgemerkt, du hast gesagt, was dieser Pakt, wie er gedeutet oder umgedeutet wurde. Ich möchte nur hinzufügen, eigentlich ist dieser Migrationspakt vor allem ein Pakt, um gegen die Fluchtursachen zu kämpfen. Ja, das wäre natürlich die andere Deutung, nur ergänzend dazu, aber die haben es dann natürlich ganz in die andere Richtung interpretiert.
Genau, also das völlig klar. Also das ist sozusagen die Deutung der Länder, auch die diesen Pakt initiiert haben und auch unterschrieben haben, dass es erstmal eine Steuerung und auch eine Reduzierung von Migration beabsichtigt und eben nicht eine Förderung von Migration. Völlig klar. Also das kann man sozusagen, das ist, ich habe gesagt, ich räume das Feld hier so ein bisschen von hinten auf, das kann man so als ein Ergebnis dieser Kommunikationsstrategie, die ich Propaganda 4.0 nenne, ansehen, wie diese Debatte in Deutschland zum Migrationspakt lief. Ich möchte jetzt noch mal kurz diese Elemente der Propaganda 4.0 beschreiben und da werden Sie dann einiges wiedererkennen von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe also vier Elemente identifiziert, deswegen Propaganda 4.0. Aber ich habe es auch deshalb 4.0 genannt, weil das natürlich ein Begriff dieses 4.0 auch ist für digitale Kommunikation, für Digitalisierung. Und diese Kommunikationsstrategie beruht sehr stark auf digitalen Elementen der Kommunikation. Und deswegen hat diese vier in dem Buchtitel zwei Bedeutungen. Einmal, dass es vier Elemente sind und einmal, dass eben diese Kommunikation sehr stark digital gestützt läuft. Das erste Element dieser Strategie ist die Delegitimierung der klassischen Medien. Die AfD operiert da vor allem mit Begriffen wie Lügenpresse, Lückenpresse, Systempresse, Pinocchio-Presse. Da gibt es diverse Abwandlungen. Von Donald Trump kennen Sie das auch. Der sagt the fake news media. Und was hier erstmal hintersteckt hinter all diesen Begriffen, ist eine pauschale, ja, sozusagen pauschale Kritik an den Medien, dass sie nicht wahrheitsgemäß berichten können, dass sie nicht Fakten berichten, sondern dass sie Informationen falsch darstellen und das sogar bewusst, weil wenn wir von Lügen reden, dann handelt es sich nicht um Irrtümer, sondern dann handelt es sich um die bewusste Verbreitung von Falschinformationen. Diese Diffamierung oder Delegitimierung der klassischen journalistischen Medien, die AfD in Deutschland attackiert vor allem auch sehr stark die Öffentlich-Rechtlichen, also das sind ARD und ZDF bei uns in Deutschland, die ist die Voraussetzung für das zweite Element dieser Propaganda 4.0. Und das zweite Element ist der Aufbau und die Schaffung eigener Alternativmedien. Und es ist im Grunde die logische Schlussfolgerung, wenn die Öffentlich-Rechtlichen oder die Qualitätsmedien lügen, wenn das die Lügenpresse ist, dann muss jemand anders die Wahrheit erzählen. Und diese Wahrheit, diese vermeintliche Wahrheit, möchte man dann über die eigenen Alternativmedien verbreiten. Und dazu gibt es zum einen Kanäle, die direkt von der AfD betreut wird, werden. Das ist sowas wie AfD-TV. Im Bundestag hat die AfD-Bundestagsfraktion ein Videostudio mittlerweile eingerichtet, wo sehr viele Videos produziert werden, immer wieder unter diesem Titel auch AfD-TV. Also da spielt man und übernimmt man auch die Begriffe journalistischer Formate. Wenn man auf diese Webseite mal geht, afd-tv.de, da wird man begrüßt im Grunde mit der Frage Fake News oder Fakten. Und die Fake News, die bekommen Sie eben bei den Öffentlich-Rechtlichen vor allem oder bei den Qualitätsmedien. Und die Fakten, so die Aussage der AfD auf dieser Webseite, bekommt man beim AfD-TV. Und dazu gibt es aber eben nicht nur diese Kanäle der Partei, sondern auch ein ganzes Mediennetzwerk mittlerweile aus diesem rechtspopulistischen Spektrum. Ich habe da vorhin schon ein paar Namen gesagt. Politically Incorrect, Compact. Aus Österreich gibt es noch Unzensuriert, die auch mittlerweile einen deutschen Ableger haben. Also da gibt es ein gewisses Konglomerat an rechtspopulistischen Medien, die oftmals zusammen mit der Partei und anderen rechtspopulistischen Organisationen, da gibt es auch noch Jugendorganisationen und so weiter, oftmals Themen gleichzeitig thematisieren und auch hinsichtlich der Position in die gleiche Richtung stoßen. Und bei dem UN-Migrationspakt konnte man das sehr schön beobachten. Also das ist das zweite Element, diese Schaffung eigener Alternativmedien. Gut. Das dritte und das vierte Element ergänze ich noch und dann gehen wir in die Diskussion. Das dritte Element ist die Schaffung eines, ich nenne das digitalen Volks über diese eigenen Alternativmedien. Also es werden nicht nur Informationen verbreitet, sondern es wird auch immer wieder eine kollektive Identität über diese Alternativmedien produziert und sozusagen gestiftet. Also es wird ein Gemeinschaftsgefühl gestiftet und das beruht immer wieder auf einem gemeinsamen Opfergefühl. Wie diese Gegenüberstellung in der populistischen Ideologie auch ist, die Eliten schaden dem Volk. Also es ist immer wieder eine sozusagen, wir werden vom bösen System unterdrückt, auch unsere Meinung wird unterdrückt und die Eliten, die da am Werk sind, die an den Machtschaltern des Landes sitzen, die schaden uns als Volk. Also man schweißt sich hier als in einem Opfergefühl zusammen und hat immer wieder diese Gegenüberstellung. Und das wird immer wieder auf diesen Kanälen reproduziert. Also es ist nicht nur das Verteilen oder das Verbreiten von vermeintlichen Informationen, sondern es wird auch immer ein Gemeinschaftsgefühl gestiftet. Und das vierte und letzte Element ist die Instrumentalisierung journalistischer Arenen. So nenne ich das. Also natürlich bewegt sich die AfD und bewegen sich rechtspopulistische Akteure auch sehr gerne in den klassischen Medien, in den öffentlich-rechtlichen auch. Also die AfD sagt zwar, dass die vor allem falsche Informationen verbreiten, aber trotzdem will man da auftreten, gibt lange Interviews in den Zeitungen, die man eigentlich für die sogenannte Lügenpresse hält. Und das hat vor allem die Funktion, dass man sich da sehr gut inszenieren kann. Also stellen Sie sich vor allem eine Talkshow vor, die sind in Deutschland durchaus wichtig für die Meinungsbildung. Da kann man sich immer wieder sehr gut abgrenzen von dem politischen Gegner und von dem sogenannten politischen Establishment und kann dieses Wir gegen die immer wieder auch sehr gut live vorführen. Und man kann auch andere Inszenierungsformen praktizieren. Politiker der AfD sind schon live aus Sendungen, aus Talkshows auch rausgegangen, um dort einen bestimmten Skandal zu produzieren. Also man missbraucht mitunter diese journalistischen Arenen, um nur eine bestimmte Inszenierung durchzuführen, um eine ganz bestimmte Botschaft zu setzen, aber nutzt es nicht unbedingt für die konstruktive Debatte mit den anderen Akteuren.
Und das vor allem, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken auch.
So ist es auch.
Durch Eklats also und Provokationen.
Genau, durch die Inszenierung von Skandalen, da ist natürlich die Idee dahinter, auch eine bestimmte Aufmerksamkeit darüber zu erreichen. Das sind die vier Elemente, deswegen mache ich jetzt hier jetzt mal einen Punkt und freue mich auf die Fragen und die Debatte.
Herzlichen Dank, spannend. Wir gehen noch darauf ein. Dann würde ich jetzt Herrn Schulz bitten, uns einiges dazu zu sagen, aus eigener Erfahrung sozusagen. Herr Schulz war nämlich beim NSU-Prozess dabei und hat da auch einiges miterlebt, wie einige Ideen und Methoden dort entstanden sind. Herr Schulz? Nur ganz kurz noch zur Definition des Volkes, des zu verteidigenden Volkes. Es ist natürlich bei allen Populisten immer eine restriktive Definition des Volkes. Und zwar in dem Sinne, ich sag's jetzt mal kurz und selber etwas provokativ, aber der Begriff, den Begriff hört man ja oft bei dieser Partei, bei diesen Parteien, sagen, das ist der Bio-Deutsche, der zu verteidigen ist. Ja, also die Definition von diesem Volk, das man verteidigen möchte, ist eigentlich kulturell geprägt, sehr stark. Und die anderen, das ist das System, also alle anderen, die diesem restriktiv definierten Volk verteidigen, behaupten.
Ja, und es gibt, weil Sie den NSU angesprochen haben, ja auch den Begriff des Volkstods in der Neonazi-Szene und im Zusammenhang auch mit der angeblichen Umvolkung jetzt durch Flüchtlinge spielt das in der rechtsextremen Szene eine große Rolle. Und es gibt da aber eine längere Linie im Grunde schon auch in der rechtsextremen Szene mit unterschiedlichen Begriffen. Also es ist mal stärker biologisch-rassistisch begründet und dann sehr stark jetzt mehr islamophob, kulturell, identitär. Und beim NSU beispielsweise, was dann natürlich so das Schlimmste ist, wenn es dann wirklich in Terror mündet, war die Idee auch schon damals in den 90er Jahren gewachsen bei den Terroristen, dass sie als quasi Avantgarde der Neonazis das deutsche Volk erhalten müssen und retten müssen vor dem Untergang. Gegen die Türken damals waren im Fokus und so weiter. Und wir müssen uns, das finde ich interessant an diesen Debatten, wenn man das eben auch vergleicht jetzt mit diesen Terroristen, erinnern, dass wir ja manche Diskussionen schon mal hatten. Oder manche Konstellationen, natürlich nicht gleich, nicht genau dieselben, aber ähnliche. Wir hatten ja Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung die Situation, dass wir ein sehr großes Erstarken, sehr schnelles von rechtsextremen Gruppen hatten. Wir hatten diese schweren Anschläge auf Asylbewerberheime und Wohnheime und so weiter, Rostock, Mölln, Solingen und so weiter in Deutschland. Und wir hatten aber parallel auch einen Diskurs dazu, unter anderem auch einen wegen der Flüchtlingsströme vom Balkan damals. Und wir haben dann in der Folge die Änderung des Asylrechts gehabt in der Bundesrepublik und auch einen medialen Diskurs, in dem auch die etablierten Medien, heute würden die Rechten sagen, die Mainstream-Medien, darauf eingegangen sind und damals teilweise auch sehr stark dem entgegengekommen sind. Mit das Boot ist voll, war so eine Kategorie. Der Spiegel hat damals gezeigt, wie die Flüchtlingswellen uns quasi an die Tore spülen und da die Leute dran gedacht. Also das wurde auch hinterfragt, dann diskurskritisch, ob da die Medien nicht mittun. Und dann hatten wir jetzt die Situation, nachdem über Österreich und so weiter, Ungarn, die Grenzen hier geöffnet worden sind, dass die Medien eigentlich, die Etablierten, sehr behutsam, nach meinem Eindruck, berichtet haben und dass ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht wird von vielen, gerade eben von Rechtspopulisten und sich inzwischen, Herr Hilje hat das, finde ich, jetzt treffend am Beispiel auch des UN-Pakts dargestellt, sich eigentlich so ein bisschen was gedreht hat. Das sieht man an vielen Punkten, dass sie uns treiben, die Rechtspopulisten, den Diskurs wirklich verändert haben, dass mittlerweile in fast allen Medien eigentlich fast sofort bei mutmaßlichen Tatverdächtigen die Herkunft genannt wird. Auch so ein Beispiel. Das hat sich verändert in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren. Darüber kann man jetzt im Einzelnen diskutieren. Ich stelle erstmal nur fest, dass sich da was verändert hat im Diskurs und zwar relativ schnell, relativ machtvoll. Und im Hinblick auf den NSU, um da wieder den Bogen zurückzubringen, erfüllt mich das mit großer Sorge. Denn Sprache macht was mit uns und auch der Diskurs erzeugt ein Klima. Und so wie in den 90er Jahren diese terroristischen Täter, die dann ab 2000 begannen zu morden, aufgewachsen sind in diesen Klicken, aber auch in einem Gesamtdiskurs, in dem es opportun war zu sagen, in dem es gäbe zu viele Ausländer, in dem es opportun war, daneben zu stehen und zu klatschen, wenn Brandsätze in Asylbewerberheime geworfen worden sind und in dem Politiker das Boot ist voll gerufen haben. Diese Situation spiegelt sich, wenn heute Begriffe wie Asylindustrie fallen, wenn der Diskurs sich so verändert, wie gerade angedeutet. Da wächst sozusagen etwas, wo Menschen sich auch selbst ermächtigen und sagen, wir müssen das jetzt in die Hand nehmen. Und deswegen ist der Schritt zu noch mehr Militanz und auch am Ende zu Terror kein so besonders großer mehr. Und die Verantwortung ist umso stärker bei allen Kräften, die gemäßigter sind, auch die Mäßigung zu vollführen, bis in die Sprache hinein. Und leider, das ist eben der Punkt bei 4.0, die Sprache der Social Media, der sozialen Medien, der angeblich sozialen Medien, ist eine, die angelegt ist auf Emotionalisierung in der Regel, auf den kurzen, schnellen Kick und Klick. Und da ist die große Gefahr, dass wir in Deutschland Kräfte haben, die dem sich ergeben.
Und nicht nur in Deutschland. 3 Bemerkungen dazu. Also diese Ängste ausnutzen, tatsächlich, das ist nicht neu, nicht nur in den 90er Jahren, auch in den am Ende der Weimarer Republik war das genauso. Und der Fremde als Sündenbock für alle deutsche Probleme damals, das kennt man schon, damals waren es vor allem die Juden, und heute eben andere Figuren, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Man findet einen Sündenbock für die eigenen Probleme, die seien für alles schuld. Zweitens, von wegen, das Boot ist voll. Eine Analyse vom Spiegel auch hat nach den Bundestagswahlen im September 2017 ganz genau gezeigt, dass dort am meisten AfD gewählt wurde, wo es am wenigsten Ausländer gab. Also es geht tatsächlich darum, durch eine allgemeine Stimmung und eine ganz bestimmte Prägung des Diskurses den Leuten so Angst einzuflößen, dass sie dann eben auch vielleicht zu Taten übergehen. Und weil wir von Propaganda 4.0 sprechen, wäre das schön, Herr Hilje, wenn Sie uns genauer beschreiben, wie die Populisten die Social Medien für sich benutzen.
Ja, erstmal muss man feststellen, dass viele populistische Akteure in Europa, nicht nur die AfD in Deutschland, die sozialen Medien zu wirklich einem integralen Bestandteil ihrer Kommunikationsstrategie schon sehr früh gemacht haben. Also die AfD in Deutschland wurde 2013 gegründet und hatte schon, bevor sie in den Bundestag 2017 dann eingezogen ist, hatte sie die meisten Facebook-Fans unter allen deutschen im Bundestag vertretenen Parteien. Sie hat heute doppelt so viele Facebook-Fans wie SPD und CDU zusammen, also die beiden Regierungsparteien. Das zeigt erstmal, dass sie da erst da sehr viel früher Ressourcen rein investiert hat und einen Schwerpunkt in der eigenen Kommunikationsstrategie auf diese sozialen Medien gelegt hat und für sich erkannt hat, dass das ein Weg ist, um Menschen zu erreichen und natürlich um Menschen zu erreichen, ohne sowas wie einen journalistischen Filter dazwischen zu haben, also wo man sagt dann in meiner Branche auch, wo man Message Control hat, wo die Botschaft nicht hinterfragt wird, wo nicht hinterfragt wird, zum Beispiel, ob Grenzöffnung auch ein richtiger Begriff ist, weil die Grenzen ja offen waren und nicht erst noch geöffnet wurden 2015 von Angela Merkel. Aber da hat man sozusagen volle Kontrolle über diese Begrifflichkeiten auch, die man immer wieder in den Diskurs reinbringen möchte. Und da werden sie nicht hinterfragt, weil eben nicht sowas wie ja ein neutraler, ein journalistischer Akteur dazwischen ist, so wie wir das sonst von anderen Medien kennen. Also sie haben das erstmal für sich als einen strategisch wichtigen Kanal erkannt, haben da sehr viel Ressourcen reingesteckt. Das ist wichtig zu wissen oder wichtig auch zu erkennen. Andere Akteure haben das nicht. Und das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass sich die etablierten Parteien lange auf ihren institutionellen Zugang zur Öffentlichkeit ausgeruht haben. Also wenn man schon im Bundestag sitzt und zum Beispiel aus einer Ausschusssitzung rauskommt, dann fliegen einem eigentlich die Mikrofone und Kameras nur so zu. Also da muss man nicht noch danach auf Facebook einen Beitrag schreiben oder twittern. Man hat eigentlich einen institutionalisierten Zugang zur Öffentlichkeit und man kann sich sicher sein, dass dann die Medien das, was man in das ein oder andere Mikrofon gesprochen hat, weiter verteilen an die breite Öffentlichkeit. Und da haben sich, glaube ich, andere Parteien zu lange drauf ausgeruht, dass sie eigentlich ja immer in den Medien irgendwie vorkommen und dass diese sozialen Medien, wenn überhaupt, nur noch ein lästiger Zusatz jetzt sind, den man machen muss, aber dass man da wirklich auch ja Stimmung verändern kann, dass man Emotionen schüren kann, dass man auch Themen auf die mediale Agenda, also auch der massenmedialen Agenda setzen kann, das haben die anderen Parteien meines Erachtens zunächst unterschätzt. Also das ist erstmal so die Voraussetzung, glaube ich, auch dafür, dass die AfD da Erfolg haben konnte und so einen Vorsprung entwickeln konnte. Dann, das konnte man jetzt im Bundestagswahlkampf 2017 auch ganz gut sehen, haben sie dort auch, man muss sagen, am professionellsten agiert. Die AfD hat sich für den digitalen Wahlkampf Unterstützung aus den USA auch geholt, von einer Agentur, die auch für Donald Trump gearbeitet hat. Diese Agentur heißt Harris Media. Und was ja sozusagen die Revolution in puncto Werbung in sozialen Netzwerken ist, dass man ganz gezielt einzelne Gruppen mit einer passgenauen Botschaft ansprechen kann. Also weil wir die ganze Zeit Daten abgeben über uns, über unsere Interessen, über unser Verhalten an zum Beispiel Facebook, kann Facebook all diese Daten in sehr individuelle Werbeprofile umwandeln. Und so macht das Geschäft ja auch, oder so macht Facebook letztendlich Geld. Und die AfD hat diese Werbeprofile, die es eben von uns allen dort gibt, sehr bewusst und sehr zielgerichtet, strategisch klug, könnte man sogar sagen, für ihren Wahlkampf genutzt. Ein Beispiel, das hat sie eben mithilfe dieser Agentur aus Amerika gemacht. Ein Beispiel, sie hat als eine Zielgruppe Mütter definiert, Mütter mit einem bestimmten Einkommen, eher aus einkommensschwächeren Klassen in Deutschland, und hat diesen Müttern eine Botschaft zugespielt, die so sinngemäß besagte, durch die vielen Migranten, die in unser Land gekommen sind, sind unsere Töchter in Gefahr, weil all diese Menschen oder viele dieser Menschen eben hier Sexualstraftaten begehen. Also man hat hier im Grunde gesagt, Merkel hat ganz viele Sexualstraftäter ins Land geholt und hat diese Nachricht, diese Botschaft explizit Müttern aus einkommensschwachen Milieus zugespielt, um dort natürlich Ängste zu mobilisieren. Und eine so ja sozusagen feine Ausdifferenzierung von Zielgruppen und Botschaften für diese Zielgruppen hat nur die AfD vorgenommen. Und das dockt so ein bisschen oder ähnelt ein bisschen auch der Strategie, die wir von Donald Trump kennen, in seinem Wahlkampf, wo er auch sehr kleine Zielgruppen, auch in den wichtigen Swing States, mit ganz individualisierten Botschaften angesprochen hat und oftmals versucht hat, Ängste zu mobilisieren. Und das hat die AfD gemacht, das haben andere Parteien weniger gemacht, und daraus ergibt sich, das ist ein Grund, warum die AfD dort besonders erfolgreich ist.
Merci beaucoup. sur l'utilisation de cette supposée... voilà, tous les étrangers sont des violeurs. Il n'y a pas que cet exemple-là. Les Russes ont fait la même chose également avant les élections en Allemagne, puisque les Russes aussi ont essayé d'influencer, comme on le sait maintenant assez clairement, non seulement le Brexit, mais aussi les élections en Allemagne. Hein. Dans mon étude, enfin, j'ai une capture d'écran, elle est là, si, c'est pour ceux qui veulent la voir. En fait, il y a plus d'un million d'Allemands d'origine russe et ils ont cherché à les influencer très fortement dans les élections, y compris une chaîne d'État russe diffusait de la propagande ouverte pour l'AFD sur son canal. Et cette chaîne est évidemment, on peut la voir facilement en Allemagne par le satellite. Et notamment, les Russes ont beaucoup attisé les inquiétudes de cette minorité forte d'Allemands d'origine russe en Allemagne autour du cas d'une jeune Allemande d'origine russe qui est supposée avoir été violée par un migrant. Et tout ça a été très, très fortement monté en épingle. Et évidemment, avec les médias sociaux, ça va extrêmement vite, alors que tout ça a été extrêmement faux. Voilà, donc il n'y a pas que les Américains, ou certains en Amérique, mais du côté russe, ça existe aussi. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'on n'aura absolument pas le temps d'écluser du tout le sujet ce soir, il y a un documentaire qui a été diffusé sur Arte et qui est visible jusqu'en janvier 2019. Sur ce sujet qui s'appelle d'utilisation des médias sociaux en utilisant vos données personnelles aussi. Ça s'appelle la manipulation psychométrique d'opinion en vue des élections. Ça a été massivement utilisé par Donald Trump grâce à l'aide de certaines agences et très fortement financé derrière. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce que cette manipulation psychométrique d'opinion s'opère. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller voir ce documentaire. C'est un documentaire français de Thomas Huchon. Donc vous pouvez aller voir ça sur Arte en replay jusqu'en janvier 2019 pour voir comment est-ce qu'effectivement Donald Trump a réussi à faire basculer certains swing states grâce à l'utilisation massive de ces réseaux sociaux, et notamment, voilà, vous savez qu'aussi il y a eu un scandale, il y a différents scandales autour des médias sociaux et de l'utilisation des données personnelles. Cambridge Analytica et d'autres ont joué un rôle également dans le Brexit, qui va dans le même sens avec l'utilisation des données personnelles et la diffusion massive d'informations ou de fake news d'ailleurs, extrêmement ciblées en direction de certains publics. Comme le temps file, on va essayer de voir aussi comment est-ce que ce concept de framing est très intéressant. On l'a pas encore tout à fait peut-être suffisamment défini. Donc éventuellement, Tanief Schultz, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis on va voir comment est-ce que finalement peut-être aussi les autres peuvent utiliser le framing qui en soi n'a rien de purement répréhensible.
Also beim das Framing ist eben ein Konzept, das in der Medienforschung, in der Kommunikationswissenschaft schon lange existiert. Und da geht es zunächst mal darum, dass man ein Faktum, ein Sachverhalt, irgendein Ereignis auf doch recht unterschiedliche Weise einbetten kann in eine Denkweise, in eine Richtung. Es gab mal in den 80er Jahren eine sehr wegweisende Studie, ein Aufsatz, der dieses Framing-Thema groß gemacht hat, auch in der Medienforschung. Da hat ein Forscher, Antman, untersucht, zwei Unglücksfälle oder auch Abschüsse, es waren eigentlich Abschüsse von Flugzeugen. Einmal ging es, in einem Fall waren die Russen involviert und einmal die Amerikaner. Und mir geht es jetzt gar nicht um die Fälle selbst, sondern ich will nur erklären, was da das Framing-Konzept ist. Und er hat dann die amerikanischen Medien untersucht und festgestellt, also da, wo die Russen verwickelt waren, das war auch noch Kalter Krieg, Hochphase so ein bisschen, da haben die amerikanischen Medien das auf eine Weise dargestellt, dass klar war, da war üble Absicht dabei, das geht da ein bisschen die Adjektive. Johannes Hilje hat vorhin gezeigt an einem kleinen Beispiel, das ich jetzt sogar gebracht habe, nämlich das Wort Grenzöffnung, wie das auch manchmal ein einzelnes Wort ist, dass hinter diesem Wort ganz viel sich verbergen kann an Diskurs, unausgesprochen, manchmal auch unreflektiert, einfach eine Übernahme ist von irgendeiner Perspektive, einfach einer nationalen Perspektive, einer bestimmten politischen Sicht. Und das Ergebnis, also zurück zu diesem wegweisenden Aufsatz, war im Grunde zusammengefasst, da wo die Russen vielleicht die Übeltäter waren, wurde das in den amerikanischen Medien auch entsprechend geframed, in einen Rahmen gepackt, wo klar war, sofort schon an der Überschrift, ich habe jetzt leider die Überschrift nicht parat mehr, die da aufkam, da ist was faul und vermutlich stecken da die Russen absichtvoll dahinter. Bei einem durchaus auch schwierigen Fall, wo die Amerikaner vielleicht ein Problem hatten, wurde das als so Unglücksfall gesehen, als irgendwie was eher harmloseres. Kann ja sein, dass es sogar so war von den Fällen, da müsste man jetzt in den jeweiligen Fall einsteigen, darauf braucht man sich jetzt gar nicht einlassen, sondern es geht nur darum, dass so Unterschiede gemacht werden. Und man kann entsprechend, wenn man Journalist ist, durch die Überschrift, durch so ein Wort wie Einladung, das Beispiel von vorhin aus der Welt, was Johannes Hilje gesagt hat, was steht hinter dem Begriff Einladung, wer darf überhaupt einladen? Solche Begriffe sind, dahinter verbergen sich ganz große Konstruktionen. Und wenn so etwas in einer Überschrift steht, ist das sehr prominent. Wenn es im Teaser steht, in der Online-Sprache, also das sind so diese Anreißer, früher sagte man Vorspann, dann macht das etwas, weil es den gesamten Rest des Artikels schon rahmt und vorprägt, wie wir den lesen. Und das ist so die Idee des Framing. Und man entkommt dem nicht ganz, die Idee eines möglichst objektiven, was immer auch objektiv dann sein soll, Journalismus, der sich annähert irgendwie an die Wahrheit, ist natürlich alle Seiten zu sehen, möglichst neutral zu sein und irgendwie fair zu bleiben. Aber selbst da, wo man das versucht, ernsthaft, entkommt man manchmal nicht diesen Begriffsproblemen, manchmal unbewusst. Und da, wo man es gar nicht erst versuchen möchte, weil man ein Ziel verfolgt, so wie die AfD ein Ziel verfolgt, wie andere Parteien ein Ziel verfolgen, wie alle, die bestimmte Strategien haben, da kann man sich dieses Framing zunutze machen und bewusst bestimmte Wörter verwenden, bestimmte Phrasen, bestimmte Dinge nach vorne ziehen, bestimmte Dinge betonen und andere weniger. Und so entsteht natürlich eine Wirklichkeitskonstruktion. Und ich glaube, und zum Abschluss zu diesem Punkt zu kommen, was wir erleben, ist in der Hinsicht hochspannend und aber auch sehr gefährlich auf vielen Ebenen. Von den dargestellten Beispielen kann man schlussfolgern, wir sind in einer echt schwierigen Phase unserer Demokratie in diversen Ländern, denken Sie auch an Brasilien gerade, ein Riesenland, ein wichtiges Land, da ist auch viel passiert in der Hinsicht, was Propaganda angeht, vor der Wahl. Und wir brauchen eigentlich permanent eine Reflexion auch dieser Framing-Strategien als Metadiskurs. Das macht es sehr anstrengend und sehr voraussetzungsreich im Hinblick auf die Kompetenzen des Publikums und der Medienbildung auch schon bei Jugendlichen.
Merci beaucoup. J'en remets une couche, si j'ose dire, sur cette responsabilité des journalistes dans le détail des mots qu'ils utilisent. Parce que, donner un exemple très concret, ça m'avait frappé il y a quelques années. Et aujourd'hui encore, mais moins, ça a été un peu corrigé, de la différence de présentation de ce qu'on appelle l'IS, Islamischer Staat, l'État islamique, l'EI en français. Au même moment, je regardais les nouvelles dans les deux pays, et en Allemagne, en France, on disait souvent l'État islamique. Donc déjà, en disant ça, tu le légitimes en tant qu'État islamique. Alors qu'au même moment, en Allemagne, je n'entendais jamais ça, j'entendais toujours « der sogenannte Islamischer Staat », donc qui s'autonome en fait, hein, voilà, Islamischer Staat, ou alors DIS Terrorbewegung. Donc vous voyez, en fait, on parle bien de la même chose, mais on n'en parle pas de la même façon. Et du coup, ça n'est pas, dans un cas, on construit une réalité où on contribue, à l'insu de son plein gré, parfois d'ailleurs, c'est-à-dire d'une façon inconsciente, à légitimer cet État islamique. Si vous l'appelez État islamique, eh bien, vous reconnaissez que c'est un État islamique. Sinon, vous ne l'appelleriez pas comme ça. Enfin, c'est ce qu'on peut penser. Alors que si vous dites « der sogenannte Islamischer Staat », il y a une prise de distance qui fait que lui, il s'appelle comme ça, mais vous ne le reconnaissez pas forcément en tant que tel. Donc, il y a une forte responsabilité, évidemment, des journalistes dans ce qu'ils veulent co-créer ou pas comme réalité derrière. Et Voilà, et ça marche comme ça aujourd'hui pour tous les grands sujets. Je vais juste encore vous prendre un autre exemple qui montre également une réalité perçue différemment, vécue différemment, présentée différemment, chacun appréciera, sur la vague migratoire qu'il y a eu en 2015 et 2016, enfin surtout en 2015, oui, 2016 aussi, bien sûr, même si les chiffres ont considérablement baissé, ce que beaucoup de gens ne voient pas. Entre-temps, enfin, c'est pas fini, hein, les mouvements migratoires, on va en entendre parler longtemps, surtout avec les changements climatiques. Mais en Allemagne, on a beaucoup parlé de Flüchtlingswelle. C'est le terme qui s'est imposé dans les médias. Un Flüchtling, c'est un réfugié. C'est quelqu'un qui fuit. Alors qu'en France, on a parlé de crise migratoire, ce qui est beaucoup plus évidemment flou, beaucoup plus général. On a juste parlé d'un mouvement de population et on ne fait absolument aucune allusion à la cause. Je veux dire, si les gens sont partis de chez eux, c'est pas pour partir en vacances, hein, c'est parce qu'il y a des raisons et certains ont pris la fuite devant la guerre, devant la faim, devant un climat devenu invivable et devant d'autres raisons. Ça veut pas dire, ça n'est pas mon propos du tout, qu'il faille les accepter ou pas, ou ceci ou cela. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a deux présentations, là encore, totalement différentes de la réalité, à travers le choix et la répartition dans la société, dans les médias et dans la discussion publique en général, y compris au niveau politique, entre Flüchtlingswelle et... déjà, Welle, c'est une vague, alors on n'est plus descriptif, et de gens qui fuient, et de crise migratoire, donc qu'on définit dès à l'avance, effectivement, comme quelque chose qui est une crise, effectivement, mais qui en France est connotée très négativement, et migratoire en général. Alors donc, il y a des migrants, une espèce de... Voilà, de... Donc voilà, c'est très différent, et les journalistes, je ne suis pas toujours sûre qu'ils aient vraiment conscience, toujours. Ce serait bien que chaque journaliste fasse un petit peu de linguistique, peut-être, avant de se lancer dans son métier, mais ça, c'est ma propre approche de linguiste, évidemment, qui me fait dire ça. Donc, le choix de chaque mot, en réalité, est important dans ce débat autour des sujets que nous avons ce soir.
Darf ich dazu eine Sache sagen? Also das ist tatsächlich sehr interessant und weil Sie es gerade auch selber verwendet haben, auch der Begriff Flüchtlingswelle ist ja ein Framing. Und interessanterweise wird das aber kaum noch hinterfragt, weil, wie Tanja Schulz vorhin richtig darauf hingewiesen hatte, wir hatten den Diskurs ja schon mal in den 90ern, zumindest auch in Deutschland, wo die Zahl der Asylbewerber stark gestiegen ist in den Jahren 92, 93 und da war dieser Begriff auch schon quasi normalisiert, aber ich finde ihn nochmal auch würdig zu hinterfragen, weil er nämlich auch dieses Framing-Konzept ganz gut erklärt. Erstmal sind diese Begrifflichkeiten von Welle, von Strom, die AfD spricht auch von Fluten, Asylflut, Tsunami. Asyl-Tsunami, ganz richtig, sind das alles Wasserbilder und es sind alles Bilder von Naturgewalten. Und,
Welle, au moins, c'est une vague. En soi, c'est pas connoté trop négativement. Je veux dire, moi, les vagues, personnellement, ça me fait penser aux vacances. Hein, voilà. Donc, mais tsunami, alors là, c'est beaucoup plus négatif. On est bien d'accord.
Und das Interessante hier in dem Framing-Konzept ist, dass wir eben nicht nur ein Phänomen beschreiben und Metaphern sind ja durchaus auch sinnvoll, um sozusagen sich kognitive Brücken zu bauen, um Dinge zu verstehen, um Phänomene zu verstehen. Aber wir haben auch einen ganz bestimmten Diskurs über mögliche Problemlösungen, wenn wir ein Thema auf eine bestimmte Art und Weise framen und andere mögliche Problemlösungen, also wie wir mit einem politischen Problem umgehen, werden verdeckt. Und gerade bei dieser Metapher von Migration und Flucht als ein Naturdesaster, wird einem eigentlich erstmal klar, dass man bei einem Naturdesaster ja ganz wenig gegen die Ursachen machen kann. Also eine Flutwelle bricht über einen herein, ein Tsunami bricht über einen herein. Und man kann eigentlich nur die negativen Folgen, so gut es geht, abmildern, aber man kann in den seltensten Fällen etwas gegen die Ursachen von Naturkatastrophen machen. Und das heißt für den politischen Diskurs, wenn man Flucht und Migration eben als eine Naturkatastrophe, als ein Naturdesaster, als eine Naturgewalt framed, dann haben wir tendenziell eher einen Diskurs darüber, wie wir uns abschotten können, wie wir Dämme, Grenzen hochziehen können, wie auch immer, also wie wir einfach die Zahl der Menschen, die dann hier ankommen, reduzieren können. Aber wir haben weniger eine Debatte über die Ursachen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Erfolge der AfD im Diskurs, im deutschen Diskurs zumindest, dass wir diese Fluchtursachen-Debatte immer, wenn überhaupt, nur am Rande und ganz oft wirklich nur marginalisiert führen, aber sehr viel darüber sprechen, wie können wir uns Menschen vom Leib halten, obwohl auch heute sehr viel weniger Menschen kommen. Also wir haben ungefähr so 10.000 neue Asylanträge in Deutschland pro Monat. Trotzdem kann man im Diskurs oftmals noch den Eindruck bekommen, es sind ähnliche Zustände wie 2015, 2016. Das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass da so ein Bedrohungsszenario wie bei einer Naturgewalt aufrechterhalten wurde und wir im Grunde ja nie ein anderes Verständnis auch von diesem Phänomen Flucht und Migration bekommen haben, außer dieses Denken von Naturkatastrophe, von Naturgewalt.
Et naturellement, la réactivation de ce scénario d'horreur ou catastrophe s'est produite, comme l'a très bien décrit Johannes Hille à l'instant, à l'occasion du Migrationspakt, hein, du pacte migratoire qui va être signé dans quelques jours par l'ONU, qui est surtout donc destiné un peu à canaliser et à aider à éviter justement les migratoires, ou au mieux les canaliser et à essayer de veiller à ce que les gens justement aient moins de raisons de partir de chez eux, mais ça permettait de réactiver effectivement ce scénario catastrophe, et donc l'occasion a été saisie, même si en réalité le texte ne dit pas du tout ce qu'on lui a fait dire. Tanja Schulze voulait réagir.
Also ich habe schon erlebt im Journalismus, ich war lange selber ja in Redaktion tätig bei der Süddeutschen Zeitung, das ist jetzt kein Revolverblatt, aber ich kenne auch viele Journalisten in anderen Medien, dass dort schon ein Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig die Sprache ist und wie auch Framing eine Bedeutung hat, selbst wenn die das vielleicht nicht immer als Framing kennen oder als Begriff kennen. Mittlerweile, glaube ich, kennen das fast alle. Und dass man sehr genau abwägen muss, welches Wort man benutzt. Und deswegen werden auch manche Wörter bewusst auch mal nicht benutzt. Zum Beispiel beim sogenannten Handelskrieg, den viele Medien zu Recht nicht Handelskrieg nennen, sondern Handelsstreit oder irgendwie so etwas, weil das einfach zu martialisch ist und dem vielleicht nicht ganz gerecht wird. Nur ein Beispiel. Aber nicht immer klappt das und nicht immer ist man sich da auch in den Redaktionen einig. Und da kommt das journalistische Thema hinzu. Man will ja so möglichst einfach sprechen und so wie das Publikum, wie die einfachen Leute. Und man hat dann immer so ein bisschen in Redaktion das Argument, ja, aber das ist doch der Begriff, den alle da so nehmen. Und das ist genau das Problem. Wenn nämlich ein Begriff erstmal eine gewisse Schwelle überschritten hat und zum Allgemeingut geworden ist, dann können auch die Qualitätsmedien im Grunde oft nicht mehr da zurück, glauben sie zumindest. Sie benutzen diesen Begriff dann immer weiter. Am NSU-Fall haben wir das etwa an diesem schlimmen Wort Dönermord gesehen oder Dönerkiller. Da wird irgendwo mal ein Wort geboren und irgendwann wird es auch gar nicht mehr reflektiert, dann nehmen das alle und benutzen es. Aber jetzt gibt es noch eine zweite problematische Seite dabei. Selbst wenn man damit sehr, sehr sensibel und vorsichtig umgehen will. Sie haben jetzt das Beispiel, Frau Weihnachter, gesagt mit diesem IS und dem sogenannten IS und so weiter. Man könnte jetzt sagen, man schreibt auch immer, so wie früher die Bild-Zeitung immer sogenannte DDR geschrieben hat, bei der AfD, die nennt sich ja Alternative für Deutschland, könnte man ja auch sagen, sogenannte AfD. Ja, ist es ja auch, ja. Aber wo geht das dann, wo endet das? Ist es dann auch eine sogenannte christlich-soziale Union? Weil das ist ja auch eine Selbstbehauptung. Und man liest permanent in Zeitungen, oder hört in der Heute-Sendung oder so, die rechtspopulistische AfD, mittlerweile hört man es nicht mehr so oft, als bräuchte es permanent eine vorherige Einordnung dieser Partei. Das geht den Leuten auf den Wecker. Meine Beobachtung ist, berichtet, kritisiert auch in Kommentaren als Journalisten, wenn die Unsinn erzählen, deckt auf, wenn die Lüge und Propaganda machen. Aber etikettiert nicht permanent. Und das ist auch Framing. Und das geht den Leuten auf den Zeiger. Dass Trump ein Idiot ist, haben die Leute begriffen, die meisten. Wenn man das jedes Mal hinzufügt, der Irre macht jetzt schon wieder das und das, geht das den Leuten auf den Nerv. Die wollen selber denken. Die wollen nicht bevormundet werden. Und ein Problem vieler gutmeinender Medien ist, dass sie immer ein bisschen zu viel an Aufklärung in solche Beipackzettel tun, die die Leute dann angeblich noch lesen müssen, um zu kapieren, wie die Welt funktioniert. Und das stößt, also die Radikalen und Fanatiker kann man sowieso nicht überzeugen. Und die anderen nervt es. Die wollen selber auch Urteile fällen. Und da, glaube ich, muss der Journalismus gerade in Zeiten, wo in Frankreich gibt es sowieso ein bisschen eine andere Tradition, was Trennung von Meinung und Kommentar und Information vielleicht angeht, aber in Deutschland gab es ursprünglich mal eine stärkere Trennung, die online immer weiter verwischt. Und das ist ein gewisses Problem geworden, aus diesem besagten Grunde, finde ich.
Très intéressant, effectivement. Donc, chacun doit faire attention, hein. Effectivement. Très intéressant. Alors, je propose de passer plutôt donc dans la seconde partie du débat, parce que le temps file vite, de voir, parce que Johannes Hill en parle également dans son livre abondamment, qu'est-ce que les autres qui peuvent faire? Comment ils peuvent se positionner par rapport à ça? Et notamment, je fais exprès un clin d'œil, die sogenannte politische Klasse. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'en fait, l'AFD opère beaucoup par provocation et en brisant des tabous. Enfin, j'en cite juste quelques-uns. Gauland, Alexander Gauland, l'un des deux dirigeants de l'AFD, juste avant les élections au Bundestag en septembre 2017, a opéré verbalement une relecture assez significative du passé militaire allemand et notamment des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et entre-temps, affirmer que c'était une Vogelschiste der Geschichte et autre tournure verbale extrêmement provocante qui suscite la réaction et qui donc le mettent au centre du débat, ce qui est quand même l'un des objectifs pour ce parti, c'est vraiment d'être au centre du débat. Et la provocation fait partie intégrante de la stratégie, c'est pas du tout des dérapages, c'est tout à fait délibéré, on n'a pas encore parlé de cet aspect, mais c'est un aspect extrêmement important. Alors, sur la rupture des tabous, Johannes Hill dit des choses très intéressantes dans son livre, je lui laisse la parole pour qu'il nous en parle.
Ja, das ist in der Tat die Frage, die mir auch, glaube ich, von Politikerinnen und Politikern am meisten gestellt wird. Über welches sogenannte Stöckchen soll man springen? Also auf welche Provokationen der AfD soll man reagieren und welche nicht? Und natürlich gibt es da nicht die eine goldene Formel, wie man mit diesen wirklich ständigen Provokationen, Grenzüberschreitungen der AfD, wie wir sie zumindest in Deutschland in den letzten Jahren erlebt haben, wie man da reagiert, da gibt es nicht die eine goldene Regel für. Aber ich glaube, eine Leitlinie, ein Merksatz, wie auch immer, könnte da sein, dass man sich fragt, wenn die AfD etwas sagt, was provozierend ist, ob sie dabei Minderheiten diskriminiert. Und wenn das so ist, ob man da als Mehrheitsgesellschaft, als andere politische Kraft auch in gewisser Weise sowas wie eine Schutzfunktion hat gegenüber der Minderheit. Sie haben gerade das Beispiel von dem Vogelschiss gebracht. Alexander Gauland, Parteivorsitzender der AfD, hat gesagt, der Holocaust sei im Grunde nur ein Vogelschiss der deutschen Geschichte gewesen. Die Nazi-Zeit war ein Vogelschiss der Geschichte. Und ich verstehe das auch als eine Diskriminierung der auch heute in Deutschland lebenden Juden, weil eben der Holocaust hier verharmlost wird. Und da sehe ich schon andere Kräfte in der Verantwortung zu sagen, Moment, das ist nicht unsere Auffassung von diesen 12 Jahren Nazi-Diktatur und vom Holocaust. Wir haben da ein anderes Verständnis von und muss das auch vor allem gegenüber den in Deutschland lebenden Juden signalisieren, dass man da ein anderes Verständnis hat. Also hier gibt es dann sozusagen die Schutzfunktion gegenüber einer Minderheit in der Gesellschaft von den anderen Akteuren. Das kann sozusagen eine Frage sein, ein Leitsatz, wie man umgeht mit diesen Provokationen. Wenn die AfD Angela Merkel provoziert, beleidigt als Kanzlerdiktatorin, was auch immer, ist es nicht unbedingt immer wert, darauf zu reagieren, weil die Reaktion ist ja auch das, was die AfD im Grunde möchte. Also wir haben hier immer dieses Reizreaktionsschema ganz oft. Die AfD sagt irgendwas Provokantes, die anderen Parteien reagieren darauf und dadurch wird die Originalaussage oder die ursprüngliche der Aussage der AfD aufgegriffen und nochmal größer, prominenter gemacht, ist weiterhin im Diskurs. Man sozusagen hält die AfD damit im Gespräch. Und wenn es nicht darum geht, Minderheiten zu verteidigen, dann glaube ich, muss man nicht auf alles reagieren. Und das machen die Parteien, die anderen Parteien leider auch noch nicht immer so besonders geschickt. Vor allem reagieren sie dann auch nicht besonders geschickt. Ein Beispiel aus dem Bundestag, der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs hat da in einer Rede die AfD-Abgeordneten sehr übel beschimpft. Der sprach davon, also sagte wortwörtlich, Hass macht hässlich, schauen Sie in den Spiegel. Ist schon eine relativ harte Beleidigung, die könnte natürlich auch von der AfD ähnlich in die andere Richtung kommen, aber also ich denke mir da erstmal, wenn man auf Abwertung mit Abwertung reagiert, dann legitimiert man ja auch ein Stück weit diesen Modus der Abwertung und legitimiert auch das Diskursverhalten der AfD. Und das halte ich für unklug. Und ich habe das diese Äußerung von Johannes Kahrs in der Tat für unklug gehalten, dass er so ausfällig und so beleidigend gegenüber den Abgeordneten der AfD geworden ist. Weil dann kann man letztendlich ihnen auch nicht mehr vorhalten, dass sie ständig Grenzen, verbale Grenzenüberschreitungen in der Wortwahl, die sie haben. Das ist das eine. Und das zweite, was andere Parteien machen sollten, ja, ist tatsächlich eine effektive Sprache für ihre eigenen Positionen finden. Also ich glaube, wir haben noch nicht ausreichend verstanden, dass Populismus weitestgehend auch vor allem ein Symptom ist, und nicht so sehr die Ursache von Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Also für viele, für die Mehrheit der AfD-Wähler war es auch AfD zu wählen ein Mittel des Protests bei der letzten Bundestagswahl. Und auch bei den letzten Landtagswahlen in Bayern zum Beispiel haben auch noch fast 2/3 der Menschen, die für die AfD gestimmt haben, dies nicht aus Überzeugung für die Partei getan, sondern aus Frust über die anderen Parteien. Und wir tun aber oftmals noch so, dass sozusagen das, was die AfD thematisiert und auch ihre Position, auch oftmals die Position oder sozusagen die Anliegen der Bürger sind. Deswegen glaube ich, würde es auch helfen, ein Stück weit die AfD-Themen so ein bisschen zu dethematisieren und wiederum andere Themen, die eigenen Themen der Sozialdemokraten, die eigenen Themen, Kernthemen der Christdemokraten und so weiter in den Vordergrund zu stellen. Und da kommen wir dann auch wieder zum Framing zurück, weil da merke ich, gibt es tatsächlich auch immer wieder Defizite bei den anderen Parteien, die eigenen Themen effektiv zu framen. Noch ein letztes Beispiel dazu. Wir hatten in Deutschland vor einigen Monaten eine Diskussion darüber, was wir mit abgelehnten Asylbewerbern machen, die in Deutschland schon einen Arbeitsplatz haben und deswegen auch schon relativ gut integriert sind. Also die haben einen Job, die haben einen Nutzen im Grunde, einen ökonomischen Nutzen in der Gesellschaft. Sollen wir die jetzt abschieben, weil deren Asylantrag abgelehnt wurde? Ja oder nein, war die Frage. Und dann hat man einen Begriff gefunden dafür, dass man sie nicht zurückschickt, sondern da behält, der eher was mit Infrastruktur und Autobahn zu tun hat, nämlich Spurwechsel. Und Spurwechsel deshalb, weil es sozusagen ein Wechsel in den Verfahren zwischen Asylverfahren und Einwanderungsverfahren geben sollte, also zwei getrennte bürokratische Prozesse. Und dann hat man gesagt, man will jetzt den Spurwechsel, sodass man die Leute da behalten kann. Und damit werden überhaupt nicht die Werte der Sozialdemokratischen Partei, also auch die Sozialdemokraten haben diesen Begriff verwendet, sozusagen aktiviert. Werte der Sozialdemokraten sind Solidarität, sind auch, also dass Arbeit ein Wert ist, Integration durch Arbeit könnte man sagen. All das hat in diesem Begriff nicht stattgefunden und somit hat man meines Erachtens sehr ineffektiv geframed, weil Framing eben auch immer dann effektiv ist, wenn die Werte der eigenen Anhängerschaft, der eigenen Partei benannt werden und aktiviert werden. Und man sprach hier von Spurwechsel statt von Integration durch Arbeit oder wie auch immer, was man da hätte finden können. Also da findet sozusagen auch immer wieder, ja, sozusagen, da kommuniziert man nicht besonders geschickt, um die eigenen Positionen zu vermitteln. Das ist ein Defizit, glaube ich.
Merci beaucoup. Effectivement, donc je rebondis d'abord sur la façon effectivement dont on traite l'adversaire politique, verbalement. Ce qui est typique des populistes, justement, c'est le manque de respect de l'adversaire politique en parole. Et l'exemple qui nous a été donné, c'est est-ce que en face on doit réagir en disant enfin regarde-toi dans la glace. t'es moche parce que voilà, enfin donc des choses un peu insultantes et des attaques personnelles. Est-ce que les autres doivent employer les mêmes moyens? Et la réponse de Johannes Hillier, c'est non. Et en fait, je voudrais juste vous donner un autre exemple. En fait, l'AFD utilise exactement les mêmes moyens. Enfin, je trouve qu'il y a très très longtemps, j'avais fait un mémoire sur le sujet, la façon dont les nationaux-socialistes dans leur presse à la fin de la République de Weimar traitaient leurs adversaires politiques. Et il y avait beaucoup de noms d'animaux, en fait. Et donc, c'est très intéressant parce que l'année dernière, l'AFD, dans sa campagne électorale, a fait la même chose. C'est les mêmes procédés. Et même pire que ça, c'est des détritus. Parce que, je ne sais pas si vous aviez... donc, c'est exactement le même registre, en fait. Et c'est toujours les mêmes méthodes, malheureusement. C'est-à-dire que l'autre, on le rend non respectable parce qu'on ne le traite plus comme quelqu'un de respectable. Et donc, on n'a pas à le respecter s'il n'est pas respectable. Donc, en fait, derrière, il y a tout ce raisonnement-là. Il avait traité la secrétaire d'État, elle-même d'origine turque, chargée de l'intégration. Öztürk, elle s'appelait, si je me souviens bien, mais je n'ai pas son nom tout à fait exact en tête, désolée si je l'ai déformé. Özgür, exactement, qui était originaire d'Anatolie. Et il a dit « Man sollte sie nach Anatolien entsorgen ». Il faut qu'elle aille se faire recycler, enfin comme un détritus, en Anatolie. Donc, vous voyez, donc c'est ça en fait. Et naturellement, ça a fait le buzz. Enfin voilà. Donc naturellement, il s'est retrouvé au centre des médias pendant beaucoup de temps, ce qui est quand même son objectif. Et donc voilà. Et puis le soir des élections également, après le bon résultat de l'AFD, effectivement, hein, 2/3 de protestes. Mais là, il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est pas tous des convaincus du programme. C'est beaucoup de gens qui sont pas satisfaits de l'offre politique existante. Et donc, il faut que les autres se posent beaucoup de questions aussi là-dessus, évidemment. L'idée, c'est qu'il a dit le soir des élections, en parlant d'Angela Merkel, et avec un ton, mais alors rempli d'une haine. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. « Wir werden sie jagen hein, ».« Jagen », c'est le vocabulaire de la chasse. Donc, on va la traquer comme un animal, en fait. Hein. Il parlait de la chancelière, quand même, accessoirement. D'accord ? Donc, c'est juste pour dire que ce choix des mots, hein, j'insiste lourdement, bon, ma propre sensibilité à la langue, évidemment, m'y convie, mais ces jours-ci, ces mois-ci, et dans les années qui viennent, c'est et ça restera extrêmement important. Voilà, à chacun d'entre nous de choisir exactement le vocabulaire qui lui convient. Voilà. Donc, ça, c'est pour insister encore un peu plus lourdement sur cette histoire de framing à travers aussi le choix de ses propres mots. Sinon, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les autres, effectivement, et Johannes Hillier vient de commencer à le dire, eux-mêmes, s'ils veulent faire du framing, pourraient bien réfléchir justement sur tous les sujets qui, eux, leur tiennent à cœur, pour ne pas que le débat soit entièrement monopolisé par les thèmes que l'AFD cherche à mettre au centre, avec beaucoup, beaucoup de succès, étant donné toutes les techniques qui viennent de nous être expliquées, et souvent très en amont. Hein, donc le fait que le Migrationspact soit instrumentalisé aujourd'hui comme il l'est, ça a été pensé bien en amont. Les autres l'ont juste pas vu venir. Il y a eu des débats au Bundestag en commission, etc., etc., mais ça n'avait pas du tout été médiatisé comme ça l'a été. Et donc, en fait, j'ai vu dans une vidéo que Johannes Hillier dit quelque chose d'intéressant. Par exemple, l'Europe est souvent présenté comme un projet. Donc, en fait, quelque chose, premièrement, qui n'est... Enfin, ça, je rajoute un petit peu par rapport à ce que notre intervenant disait dans la vidéo. Mais d'abord, un projet, donc, c'est quelque chose qui n'existerait pas encore, hein, ce projet européen. Mais enfin, en même temps, ça montre que ça reste à définir et probablement à améliorer et qu'il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Donc, c'est intéressant aussi comme idée. Mais Johannes Hillier proposait, quand on parle de l'Europe, de parler de « Heimat ». Alors après, chacun d'entre nous est pour ou il est contre, mais que ceux qui sont pro-européens parlent de l'Europe comme d'une Heimat, hein, plutôt que d'un projet qui reste quelque chose de vague et dans l'avenir, c'est intéressant. C'est juste un exemple que je vous donne de framing que tous les autres partis politiques pourraient faire autour des sujets qui leur sont chers et en utilisant aussi cette méthode qui est de dire mais quelle connotation finalement on va suggérer en employant tel ou tel terme et en donnant une connotation à un sujet à travers en le thématisant de telle ou de telle façon, il est évident que ça a une influence sur l'opinion publique. Ça fait partie de ce qu'on appelle le storytelling, hein, tout simplement. C'est-à-dire quelle histoire on raconte autour d'un concept. Donc c'est vraiment effectivement des choses
importante. Alors j'aimerais demander à nos intervenants ce qu'ils pensent de la façon dont il faut s'occuper, ne pas s'occuper, interdire, ne pas interdire les fake news. Vous savez qu'en France, où on essaie toujours de tout régler par le haut et par la loi, on vient de voter, il y a quelques jours, une loi pour interdire les fake news. Il se trouve que j'ai vu il y a quelques jours une interview, c'était dans le Bericht aus Berlin de dimanche, de Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, et on lui demandait son avis sur ce que, comment procéder par rapport justement aux fake news. Est-ce que les interdire est ou pas souhaitable? Est-ce que c'est ou pas efficace? Et comment est-ce que on peut s'y prendre autrement? Et il avait sa propre réponse, mais je laisse nos intervenants donner la leur.
Ja, schwierig. Gut, dass ich kein Politiker bin. Erstens, Lügen sollte erlaubt sein. Wenn wir in eine Welt uns begeben, in der die Lüge verboten wird, landen wir im Terrorregime. Das ist mal sozusagen die erste Voraussetzung, die ich machen würde. So. Zweitens aber, wer bewusst Leute diskreditiert, dann ist man bei Straftatbeständen vielleicht wie üble Nachrede, Beleidigung und so weiter. Die haben wir alle. Aus dieser Antwort entnehmen Sie, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man mit dem Strafgesetz dem Fake-News-Problem wirklich beikommt, ohne dabei anderen Schaden anzurichten. Ich fände es gut, wenn das ginge, aber wenn ich diese erste Voraussetzung mache, Lügen muss erlaubt sein, wird's schwierig. Vielleicht gibt's Wege. Es gibt so ein paar so Zwischendinge. Also zum Beispiel ist die Frage auch nicht ganz uninteressant, ob man mehr Offenlegung braucht darüber, wer eigentlich kommuniziert in sozialen Medien. Das ist auch schwierig, weil auch Anonymität vielleicht, das anonyme sich äußern, auch eine gewisse ein Teil von unserer Meinungsfreiheitstradition ist. Deswegen bin ich auch da ein bisschen unentschlossen und auch da froh, dass ich kein Politiker bin. Ich bin sehr, sehr alarmiert, was das Ausmaß von Fake News angeht in politischen Kampagnen und so weiter. Ich bin nur noch sehr unsicher und warne vor Schnellschüssen. Diese französische Gesetzesinitiative erscheint mir noch sehr unausgegoren. Ich mal sehen, was da passiert. Vielleicht kann man daran lernen. Das ist ja das Gute vielleicht in der Demokratie, Trial and Error. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie auch etwa in Deutschland oder weltweit womöglich Gesetze aussehen, die auch eine strafrechtliche Komponente haben und die über das hinausgehen, was wir schon haben an Straftatbeständen. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen meine sehr zurückhaltende, etwas wischiwaschi und nicht Talkshow-reife, nicht politikerhafte Antwort.
Si, si, mon cher, vous y êtes presque, puisque vous êtes à peu près sur la ligne du ministre des Affaires étrangères allemande, donc tout va très bien, qui lui-même également disait que probablement ce ne serait pas efficace, effectivement, interdire des fake news, comment tu veux, interdire des fake news, et que si, effectivement, une prise de parole était hors la loi, à ce moment-là, nous avions les instruments légaux, justement, pour que ce soit puni. Et juste avant de passer la parole à Jonas Hill, à propos de Lug, etc., voilà, il m'est revenu une citation que... Voilà, il m'a toujours marqué. Vous connaissez le nom du chef de la propagande sous Hitler, il s'appelait Goebbels. Et il était lui-même pas grand blond aux yeux bleus, comme Hitler d'ailleurs, et en pleine forme et digne de la race aryenne, on va dire. Mais en tout cas, Goebbels était lourdement handicapé et il boitait. Et donc, en fait, les résistants, pour ne pas être directement envoyés en prison, rusaient avec la langue et eux-mêmes disaient « Die Lüge humpelt durch das Land ». Voilà. Sur cette boutade qui n'en est pas une parce qu'elle est très sérieuse, je passe la parole à Johannes Hilje. Je le laisse conclure sur son opinion sur les fake news et ensuite on va laisser de la place aux échanges avec la salle.
Ich glaube nicht, dass man Fake News verbieten kann. Also da stimme ich auch Tanja Schulz zu. Ich glaube, das Problem gerade im digitalen Raum ist ja auch, also sie wissen manchmal gar nicht, wen sie da bestrafen sollen und wen sie verfolgen sollen. Also es ist manchmal das Problem, dass man gar nicht weiß, wer eine Lüge verbreitet hat. Und dann kann man eben auch niemanden bestrafen, wenn man das nicht genau weiß. Also das ist, glaube ich, nicht, oder ich bin da auch skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Ich setze da auf zwei Dinge. Einmal, das ist politische Bildung. Und ich glaube, da stellen sich ganz neue Herausforderungen in der politischen Bildung, gerade weil es heute viel mehr Informationen gibt, mit denen wir bombardiert werden, die uns zur Verfügung stehen, als das noch im vordigitalen Zeitalter der Fall war. Ein Beispiel, es gibt eine sehr gute deutsche Dokumentation, die heißt Die nervöse Republik von Stefan Lampi. Und da werden auf einer Demonstration von Pegida, das ist diese Straßenbewegung, die vor allem in Dresden stattfindet, montags große Demonstration, mit einer rechtspopulistischen Agenda auch, sehr eng verbunden auch mit der AfD zum Teil. Da wurden auf dieser Demonstration zwei junge Menschen gefragt, was ist denn für sie die wichtigste Informationsquelle über das aktuelle Tagesgeschehen? Und die beiden Jungs, so 16 Jahre alt, sagten, die Facebook-Seite von Pegida. Da würde ich sagen, wenn diese beiden jungen Herren glauben, dass sie da wirklich gute, qualitativ hochwertige Informationen bekommen, dann ist auch im Bildungssystem was falsch gelaufen. Und Medienpädagogik muss eine viel größere Rolle spielen in Lehrplänen, weil eben sozusagen wir heute uns nicht mehr darauf verlassen können, dass ein ausgebildeter Journalist für uns entscheidet, ist eine Information seriös oder nicht. Stimmt eine Aussage oder stimmt sie nicht, sondern wir müssen als Menschen im Grunde auch unser eigener Redakteur sein, unser eigener Chefredakteur sein und immer wieder entscheiden, ist eine Information seriös oder nicht. Und da müssen wir auf einmal Voraussetzungen erfüllen, die vorher sozusagen vor allem der Journalismus erfüllt hat. Und das muss, glaube ich, vermittelt werden, nicht nur in der Schule, auch, glaube ich, älteren Menschen in Unternehmensweiterbildung zum Beispiel. Also wir müssen da ja an die ganze Gesellschaft irgendwie rankommen, aber politische Bildung ist ein Thema. Und das andere Thema, beim Thema Lügen auch nochmal, ist dann wiederum aber auch der Journalismus. Ich glaube, der Journalismus steht heute vor vielleicht größeren Voraussetzungen, als es anders mal war, kann Herr Schulz aber vielleicht auch besser beurteilen als ich. Aber wir haben nun mal mittlerweile auch einen Menschen im wichtigsten Amt der Welt, Präsidenten der USA, der also Rekorde bricht, was das Lügen angeht. Und ich finde ganz interessant, was die New York Times für einen Umgang mit Donald Trump gefunden hat. Es geht ja immer wieder auch darum, genau was Herr Schulz auch vorhin schon gesagt hat, wie geht man mit Überschriften zum Beispiel um, wo man dann bestimmte Sachverhalte präsentiert. Trump sagte das und das, steht ja ganz oft in Überschriften. Und die New York Times ist dazu übergegangen, wenn Donald Trump gelogen hat, dass sie dann in die Überschrift auch schon meistens reinschreibt, Trump sagte das und das, opposing evidence oder without presenting evidence, also ohne Beweise vorzulegen oder gegen Beweise zu widersprechen. Also die haben es sozusagen mit in die Überschrift gezogen, dass er gelogen hat. Das fand ich sehr interessant und da kann man so ein bisschen auch den Merksatz daraus ableiten, Wahrheit zuerst, Truth first, wenn man schon auch die Falschaussagen eines Präsidenten weitergeben muss, weil das natürlich auch eine Relevanz hat, wenn er sowas sagt. Aber ich glaube, da steht der Journalismus vor einer neuen Herausforderung, wenn gerade Menschen in mächtigen Ämtern sind, die systematisch Lügen auf ihre Kampagne, ihre Wahlkämpfe, systematisch auf Lügen aufbauen. Und da finde ich die New York Times ganz interessant, was sie für einen Umgang gefunden hat.
Merci beaucoup. Je vois que vous êtes mûr pour une campagne électorale contre Trump et votre slogan sera donc non pas America first, mais Truth first. Très bien. Je passe la parole à la salle. On va prendre un certain nombre de questions et celui des deux intervenants, ou les deux d'ailleurs qui souhaiteront répondre, pourront intervenir. Monsieur ?
Monsieur, je reviens à votre définition du populisme que vous avez, je dirais, qualifié d'idéologie peu consistante. Et justement, en France, depuis quelque temps, les analystes nous parlent fréquemment des populismes de gauche. C'est en général en référence à la France insoumise et de l'autre côté du populisme de droite qui est naturellement qui réfère naturellement au Rassemblement national. Alors, est-ce que cette vision-là est compatible avec la vôtre? Ça, c'est la première question. Et puis ensuite, vous savez aussi que, enfin, tout le monde sait qu'il y a un mouvement là qui se déroule en ce moment en France, mais qui a l'air d'être prêt à passer en Allemagne, semble-t-il, d'après les dernières informations, les gilets jaunes. Alors, est-ce que, à votre avis, ce sont des populistes ou bien est-ce que ce sont des proies faciles pour l'appétit des populistes comme ceux que je viens de désigner, d'un côté ou de l'autre? D'ailleurs, on peut noter aussi qu'il y a un membre du gouvernement qui a dit que sous les gilets jaunes se cachaient des chemises brunes. Alors ça, c'est une opinion quand même intéressante à éventuellement commenter. Et finalement, d'ailleurs, aussi, puisque le titre, c'est « Déchiffrer les discours de l'extrême droite », je voudrais souligner qu'en France, maintenant, depuis déjà quelque temps, on ne parle plus d'extrême droite, on parle d'ultra-droite. On est passé à l'ultra-droite. Alors là aussi, c'est une dérive sémantique qui serait intéressant de déchiffrer, parce que ça n'est évidemment, ce n'est pas innocent, ça a une signification politique. Et puis, je terminerai, par la question qui est sous-jacente à tout ce que je viens de dire, c'est est-ce que vous pensez que vos analyses, la façon dont vous abordez le problème, là, tout ce que vous avez présenté, pourrait s'appliquer de la même façon à la situation en France ou est-ce que la situation française est radicalement différente?
Voilà, alors Nicolas Leroux, qui devait être là ce soir avec nous, aurait pu y répondre. On est bien heureux d'avoir Tania Yafschultz à la place, mais effectivement, Nicolas Leroux est resté coincé à Montpellier, donc il n'a pas pu venir. Alors, je laisse répondre.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Die Frage nach der Definition ist sehr berechtigt. Also kann man unter die Definition, die ich von Populismus präsentiert habe, auch einen linken Populismus fassen? Ja, kann man. Also das ist ja auch nicht, habe ich am Anfang gesagt, nicht meine persönliche Definition. Die habe ich aus der Politikwissenschaft übernommen und ich wiederhole sie nochmal, dass die dünne Ideologie des Populismus auf der Idee basiert, dass ein homogenes Volk auf der einen Seite von einer schädlichen Elite auf der anderen Seite, auch manchmal als korrupte Elite, im Grunde entmachtet wird, der Stimme beraubt wird. Wir haben den Begriff Umvolkung vorhin noch geholt, also dass die Elite dem Volk schadet. Und das macht sie in dieser Definition von Populismus auch durch sogenannte Dritte oder Fremde. Und diese Dritte oder Fremde, und da teilt sich dann auch auf, was Links- oder Rechtspopulismus unter anderem auf, das können, und das sind im Rechtspopulismus oftmals Migranten, also tatsächlich fremde Menschen, die ins Land geholt werden und dann wird das Volk eben ein anderes gemacht. Oder beim Linkspopulismus könnte man diese Dritte oder Fremde auch als Banken, Großkonzerne, Investoren, Finanzmärkte, was auch immer bezeichnen. Aber es gibt sozusagen da so ein Instrument, einen dritten Akteur, mit dem die Eliten, die politische Macht haben, dem Volk schaden. Und dann kann man diese Definition sowohl auf Links- als auch auf Rechtspopulismus anwenden. Also da ist sie sozusagen offen, laut dieser politikwissenschaftlichen Definition. Und ob die Gelbwesten populistisch sind, das ist eine interessante Frage und ich bin kein Frankreich-Experte, aber ich würde erstmal sagen, ich würde sie nicht als populistisch per se bezeichnen. Sie arbeiten mit einem Element des Populismus, der aber noch nicht dazu ausreicht, dass man eine Bewegung als populistisch bezeichnen kann, finde ich. Sie arbeiten natürlich sehr stark mit diesem Anti-Elite, Anti-Establishment. Und Macron macht vor allem Politik für die Reichen und er ist der Präsident der Reichen und so weiter. Und wir, die einfachen Bürger, für uns sozusagen, wir leiden unter dieser Politik. Das reicht noch nicht, meines Erachtens, um da von Populismus zu sprechen, weil alles, was eine Form von ja Anti-Establishment-Botschaft ist oder Bewegung ist, würde ich nicht als Populismus per se bezeichnen. Also da gehört eben dazu, die Idee eines homogenen Volkes, so wie ich das vorhin gesagt habe, auch die Idee, dass der Populist sowas wie so einen Alleinvertretungsanspruch formuliert, nur er kann das, kann die Interessen der Bürger vertreten, das sehe ich da alles nicht in Gänze sozusagen, und Anti-Establishment allein kann man nicht als populistisch bezeichnen. Und so sehe ich aber den gemeinsamen Nenner dieses ja, wie ich das wahrnehme, tatsächlich dieser tatsächlich sehr diversen Bewegung der Gelbwesten. Bewegungen sind ja vor allem immer dann erfolgreich, wenn sie eine Botschaft haben, hinter der sich viele Menschen versammeln können. Und diese Botschaft scheint mir hier eben vor allem zu sein, gegen Macron, gegen die Politik, die nur den Reichen nützt und eben wie das jetzt mit dieser Steuer, die da ja in der Diskussion ist, die aber den einfachen Bürger schadet. Und das ist eine sehr einfache Botschaft, hinter der sich da viele versammeln, und die kommen aus ganz verschiedenen Lagern, wie Sie es ja beschrieben haben, also auch vom sehr rechten Rand, zum Teil aber aus dem linken Lager. Und wir sehen übrigens in Deutschland, die Reaktion auf diese Gelbwestenbewegung kommt aber wiederum nur aus dem rechten Lager. Vorwiegend zumindest. Da sieht man eine Form der Solidarisierung, eher aber der AfD zum Teil, aber auch rechtsextreme Lager, die sich solidarisieren mit Gelbwesten und die wiederum auch hinter der Idee Anti-Establishment, weil Macron auch in Deutschland dann so verstanden wird als die Personifizierung des sogenannten Establishments.
Juste peut-être pour compléter... effectivement, sur les gilets jaunes, puisque moi je suis française, donc je suis pas non plus du tout une spécialiste de ça, mais il y a des gens, enfin c'est un mouvement extrêmement divers, ça vous aura pas échappé. D'ailleurs, vous avez vu la difficulté qu'ils ont à se donner une représentation, donc c'est difficile, je trouve, de parler des gilets jaunes en général. Là-dedans, vous avez vraiment des gens désespérés ou en tout cas en grande difficulté. Donc beaucoup de peur aussi, et ça effectivement l'instrumentalisation des peurs par certains, des peurs des autres, elle est là. L'autre élément commun effectivement c'est cette diabolisation des élites, mais là encore avec des nuances à apporter. Mais il y a aussi des casseurs là-dedans qui n'ont rien à voir en réalité avec les revendications ou les craintes exprimées ou la colère qu'on peut comprendre à bien des égards des gens qui vont manifester. Maintenant évidemment ces gens-là ont l'impression de subir une situation depuis trop longtemps, une situation dont ils ne se sentent évidemment pas responsables. Ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans qu'on a peut-être raté le coche en France d'expliquer aux gens que le monde bouge, que les défis sont différents et que donc tout allait changer. Et que quand pendant 30 ans, tu n'expliques pas aux gens que tout va changer, le jour où ça change et où il est déjà presque trop tard parce que tout le monde, beaucoup de gens sont déjà dans une très grande difficulté, il ne faut pas non plus s'étonner que... La colère s'exprime. Maintenant, j'en parlais tout à l'heure justement avec des amis, et on est aussi un peuple différent du peuple allemand, en ce sens que nous, on a toujours avancé. Je porte pas de jugement là-dessus, mais d'une façon beaucoup plus violente. Alors, il y a eu des périodes de violence dont je parle pas, mais ce que je veux dire, c'est que souvenez du général de Gaulle. Comment voulez-vous, je vais pas le faire avec l'accent, mais je me permettrai pas, réformer un pays où il y a 352 sortes de fromages. Donc voilà, c'est compliqué en France de réformer. On avance généralement plutôt dans la confrontation, dans le conflit. Et là, il y a une différence culturelle énorme par rapport à l'Allemagne, où en tout cas, dans la culture démocratique de la République fédérale allemande, justement, on a essayé d'avancer dans le dialogue constructif. Et c'est très intéressant de savoir qu'en France, le mot de compromis... En Allemagne, le mot compromis est un mot positif parce que tu as réussi à faire passer une partie de tes idées, alors qu'en France, le mot compromis est un mot connoté négativement, parce qu'en réalité, là, t'as déjà trop lâché si t'as fait un compromis. Et je sais pas si vous voyez ces derniers jours, la tragédie des gilets jaunes, et probablement en Allemagne, le problème serait résolu, parce que culturellement, c'est différent, beaucoup plus dans le dialogue, alors que chez nous, je sais pas si vous avez vu, mais le dialogue n'arrive pas à s'instaurer. Il y a eu beaucoup de tentatives de dialogue ces derniers jours, et de propositions de rencontres et de dialogues, et elles ont été refusées. Et ceux des gilets jaunes qui ont voulu aller parler à Matignon ont reçu des menaces de mort de la part d'autres gilets jaunes. Donc c'est vous voyez, donc il y a aussi une différence culturelle qui fait que là, du coup, dans la gestion peut-être des problèmes en France et en Allemagne, ça se passe pas de la même façon. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas ce que sera à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour apporter un éclairage peut-être culturel de différence entre les deux. Monsieur ?
Merci. Paul Arnaud, juriste. Je voudrais savoir, question très courte, je voulais savoir, monsieur Hillier ou monsieur Schultz, qu'est-ce que le groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie en Europe centrale, Europe élargie plutôt, est hostile à l'acceptation de gens venus, de populations, de panels qui sont venus qui sont venus d'autres arts de vivre, d'autres religions, d'autres civilisations. Ils ne veulent accepter que les chrétiens. Est-ce que il y a un aveuglement de la part de l'AFD en Allemagne pour ce groupe de Visegrad? Est-ce qu'il y a, comment réagit la classe politique allemande en général et la grande chancelière en particulier à cette ces contre ces reculades de vis-à-vis les institutions européennes qui disent accepter les réfugiés et le groupe de Visegrad s'y opposant?
Ja, vielen Dank. Das wird natürlich in der AfD begrüßt und beklatscht. Was die Sache nicht einfacher macht in Deutschland, ist, dass die CSU eben auch stark seit einigen Jahren versucht, den Schulterschluss hinzubekommen, etwa zu Orbán in Ungarn, teilweise auch zu Tschechien und so weiter. Das heißt, weil man sich da was versprach, vielleicht auch beim Thema Flüchtlinge. Und das hat die Lage für jetzt auch die Union, also für CDU und CSU dann in Deutschland ein bisschen schwierig gemacht, weil es ja auch dann die Frage berührt, wie man innerhalb der Europäischen Union erstens zu einem gemeinsamen Regime, zu einer gemeinsamen Regulierung kommt im Hinblick auf Asyl, Flucht, Einwanderung und zweitens, wie man auch das, was immer so schön als europäische Werte, mir gefällt es sehr gut, immer auch von einer europäischen Heimat zu sprechen, wie man das überhaupt eigentlich schützt und auch noch sogar ausbaut. Und das sind ziemlich in dem Sinne düstere Momente der vergangenen Jahre gewesen. Es ist aber ganz interessant, dass jetzt ja die CSU, Herrn Weber, den Sie vielleicht nicht kennen, jedenfalls nicht gut kennen, sondern nur vom Namen nach vielleicht mal gelesen haben, aufs Schild gehoben hat, also für die Europäische Union als Spitzenkandidat, womöglich dann auch für die Kommission, die Europäische Kommission vorsehen will als Chef. Und Herr Weber ist innerhalb der CSU, innerhalb der Union ein ganz starker Europa-Anhänger, der auch nicht unbedingt neigt zu so populistischen Tönen und so verbalen Angriffen und der auch einen eher kritischen Blick hat auf die Politik teilweise der Visegrad-Staaten, die Sie angesprochen haben, und Ungarns und so weiter. Das ist jetzt kein Linker, natürlich nicht, der ist CSU-Mitglied. Und man, der wird da auch versuchen, zwischen diesen Gruppen, das wird interessant werden innerhalb dieser Fraktionen. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt jetzt gewesen und der ist mit großem Rückhalt auch innerhalb der CSU jetzt aufgestellt worden. Und das ist vielleicht auch, wenn man jedenfalls so eine Haltung hat, wie sie bei Ihnen durchschimmert und wie ich sie teile, auch vielleicht ein Grund zu Optimismus.
Ja, zum Verhältnis AfD-Orbán ist vielleicht noch ganz interessant anzumerken, es hat sich so in den letzten Monaten so ein bisschen rauskristallisiert, wenn man so ein bisschen sich auch die Akteure anguckt, die oftmals vordenken für die AfD. Das sind dann nicht Leute, die für die Partei arbeiten, aber sind, die werden oftmals als Rechtsintellektuelle auch genannt. Da gibt's jemanden namens Götz Kubitschek zum Beispiel, der sitzt in einer ostdeutschen Kleinstadt und hat einen Verlag, wo er sehr viel von so ja rechtspopulistischen bis schon rechtsextrem Denken publiziert und auch selber über einen Blog im Internet verbreitet. Und da merkt man, ist mir aufgefallen in den letzten Monaten immer stärker, das große Vorbild eigentlich von diesen rechtspopulistischen Akteuren und Neurechten, wie sie auch beschrieben werden, ist eigentlich Ungarn. Und das ist auch so ein bisschen das Staatsziel, wo man hin möchte mit Deutschland. Also wenn man die AfD oder einigen der AfD fragen würde, was ist denn der ideale Staat für sie, wenn die Bundesrepublik Deutschland so schrecklich ist, dann würden viele vermutlich Ungarn als Vorbild nennen. Denn da gibt es einerseits eben eine Idee von einem kulturell homogenen Volk, also so wie Orban das auch zum Beispiel, Sie haben es ja gerade genannt, mit der Migrationspolitik begründet hat, dass nur Leute aufgenommen werden können, die kulturell passen, aber Muslime würden eben nicht kulturell passen und können deshalb nicht aufgenommen werden. Das hat er auch immer als eine Spezialität des ungarischen Volkes interessanterweise beschrieben, dass die Ungarn da anders wären und auf diese Homogenität sehr viel Wert legen. Also das eine, das homogene Volk, aber auch einen autoritären Staat und eine Form von Illiberalität, wie man das ja auch immer benennt. Und da spielen natürlich auch wiederum dann Medien eine Rolle. Wir sehen ja, was Viktor Orban mit den Medien gemacht hat in Ungarn. Er hat sie im Prinzip auch in Kulturinstitute umbenannt und hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Und da gibt's noch eine interessante Querverbindung zur AfD. Nämlich, das hat eine deutsche Zeitung mal aufgedeckt, ganz oft in Berichten über die Migrationspolitik in Deutschland und über die Stimmung in Deutschland, in Berichten des Staatsfernsehens in Ungarn, werden Leute von der AfD interviewt, aber als vermeintliche deutsche normale Bürger dargestellt, also die dann irgendwo auf der Straße rumlaufen, interviewt werden und dann als irgendwie eine Stimme von der Straße dargestellt werden. Aber es waren sehr regelmäßig Politiker der AfD, keine nationalen Politiker, aber Lokalpolitiker. Und da gab es sozusagen eine sehr interessante Verquickung zwischen AfD-Politikern, die immer wieder als vermeintliche Bürger, deutsche normale Bürger in Staatsmedien von Ungarn präsentiert wurden. Das ist, also da gibt es interessante Verbindungen. Und kurz gesagt, Ungarn ist ein wichtiges Vorbild auch für AfD-Politiker.
C'est un autre exemple, alors carrément effrayant. Donc non seulement effectivement il y a l'édition, etc. Comme ça a été mentionné, le Kubitschek, etc. Mais j'ai lu il y a quelques jours. Alors tout ça serait à revoir parce que malheureusement j'ai oublié un petit peu les détails. Mais donc il y a une vigilance évidemment en Allemagne sur les dérapages par rapport notamment au cadre légal. Et il y a un site internet qui vend toutes sortes de choses. Dans le droit fil des idées de l'AFD et aussi des armes. Et alors j'avais vu le nom des armes, il était absolument effrayant. C'est-à-dire que le nom des revolvers, en fait, donc un revolver, c'est pour agresser quelqu'un. Hein. Et donc en fait, le nom du revolver, je sais plus, mais c'est tueur de migrants ou un truc dans le genre. Enfin, c'est parce que, enfin, dans le nom, je suis vraiment désolée de l'avoir oublié parce que c'était vraiment super intéressant du point de vue linguistique. Encore, c'est en gros, il menace ta vie, donc tue-le. Donc ça va super loin. Et heureusement. Enfin, c'est dans l'un des nouveaux lenders et ces objets viennent de Hongrie. Voilà.
Très bien, merci. Alors, remercie, je vous, pardon, en allemand. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Hilje, dass Sie die Brücke schlagen konnten vom Rechtsextremismus zum Linksextremismus, was gestern Abend nicht so leicht war. Ich wollte nämlich die Brücke vom Rechtsterrorismus zum Linksterrorismus schlagen, aber die Teilnehmer der gestrigen Debatte waren damit nicht ganz einverstanden. Also ich möchte zwei Beispiele nennen. Sie haben sehr richtig definiert, der Bruch zwischen der politischen Klasse und dem sogenannten Volk. Es gibt aber zwei Beispiele, ein französisches und ein deutsches, wo sich das zu bestätigen scheint. Die Franzosen haben 2005 mehrheitlich gegen den Maastricht-Vertrag gestimmt und trotzdem ist er durchgekommen, weil Sarkozy damals den nicht mehr zu einer Volksabstimmung gegriffen hat, sondern ihn durchs Parlament gebracht hat. Das zweite Beispiel ist der Euro. Sie wissen, dass alle Umfragen in Deutschland vor der Einführung des Euros das Ergebnis brachten, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen gegen die Einführung des Euros waren. Trotzdem hat die politische Klasse den Euro eingeführt. Auf diese Weise ist die AfD erst erstanden. Sie war ja ursprünglich eine eurofeindliche Partei und hat sich dann weiterentwickelt. Also Sie haben völlig recht, die politische Sprache verroht von rechts und links. Lügen sollte eigentlich nur im Notfall erlaubt sein, nicht wahr? Also als Notlüge. Ein anderes Beispiel ist, Sie wissen, Sie sprachen vom UN-Vertrag, Migrationsvertrag, aber Sie wissen, dass die Bundesregierung die Dokumente zu diesem Vertrag der Presse nicht freigeben wollte. Sie wollte den praktisch, das ist übertrieben, aber geheim halten. Und die AfD, da mache ich mich zum Verteidiger des Teufels, die AfD und Herr Spahn haben erreicht, dass eine Bundestagsdebatte, und Gott sei Dank ist der Vertrag mehrheitlich durchgegangen, aber da hat man der AfD praktisch den Ball zugespielt in dieser Frage, nicht wahr? Und dann eine wichtige Korrektur hier in Frankreich. Sie haben gesagt, Gauland hätte behauptet, der Holocaust sei ein Vogelschiss. Das hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, vor dem Hintergrund von 1500 Jahren deutscher Geschichte ist die nationalsozialistische Diktatur ein Vogelschiss, was natürlich auch schon ziemlich unverschämt ist. Wenn er den Holocaust als Vogelschiss bezeichnet hätte, hätte es in Deutschland einen Aufstand gegeben, denn der Holocaust ist ein absolutes Tabu. Das hat er, und das ist wichtig, dass die Franzosen das wissen, er hat den Holocaust absolut nicht geleugnet und auch nicht als Vogelschiss bezeichnet. Ganz im Gegensatz zu Pierre Le Pen, der die Chambre à gaz, die Gaskammer, als Detail bezeichnet hat.
Oui, c'est pas tout. C'est évidemment. C'est, vous avez bien fait de redonner la citation exacte. Je voudrais juste faire remarquer que l'Holocauste fait partie de la politique nationale socialiste et que donc indirectement, c'est aussi traité de Vogelschiss. Et que deuxièmement, c'est pas Gauland effectivement, mais c'est l'un de ses compères qui s'en est chargé, puisque vous savez que Björn Höcke, qui est l'un des principaux responsables de l'AfD en Thuringe, a lui-même nommé le Holocaust Mahnmal de Berlin. Absolument, pour ça, c'est la première chose que j'ai dit. Merci d'avoir rectifié la citation, puisque nous n'avons cessé d'insister sur la précision du langage ce soir, donc je vous en sais gré. Mais effectivement, donc Björn Höcke qui avait, et là aussi c'était de la provocation délibérée, après il a dit que c'était pas ce qu'il avait voulu dire naturellement, etc., qui a désigné le monument de l'Holocauste de Berlin, Mahnmal der Schande, voilà. Et en fait, c'est une demande de réévaluation de l'histoire allemande en disant que l'Allemagne est le seul pays, autrement dit, à s'autoflageller. Voilà, c'était ça son idée de cette façon-là et qu'il fallait peut-être réinterpréter le passé d'une façon un peu différente. Donc, c'est juste pour dire cette remise en cause de cette partie-là du national-socialisme, elle n'est pas absente du tout de l'AfD, mais vous avez eu raison de corriger la citation. Johannes Hilius, sur les autres points?
Sie haben recht, er hat nicht wortwörtlich gesagt, also Alexander Gauland hat nicht wortwörtlich gesagt, der Holocaust sei ein Vogelschiss der Geschichte. Er hat wortwörtlich gesagt, Sie haben es auch nicht richtig zitiert, er hat nicht gesagt die Nazi-Diktatur, sondern er hat gesagt, die verdammten 12 Jahre waren nur ein Vogelschiss der Geschichte. So, und er hat damit mit diesen 12 Jahren natürlich die Nazi-Diktatur, wie Sie es richtig gesagt haben, gemeint. Und Teil dieser 12 Jahre war auch der Holocaust. Deswegen habe ich das so interpretiert, wie ich es vorhin vorgetragen habe. Und dazu stehe ich auch. Sie haben einige interessante Sachen angesprochen. AfD war anfangs eine Europartei und Sie haben nochmal Bezug. Eine Anti-Euro-Partei, ja genau. Und da Sie haben nochmal Bezug genommen auch zu der Diskussion um Maastricht-Vertrag. Ich glaube, dass man gerade in der europäischen Integration sehr viel falsch gemacht hat, was auch die Mitnahme der Bürger angeht. Und man hat diese ganze oder vieles in der Europäischen Union top-down konstruiert. Und ich glaube auch, dass das ein Fehler war und das war ein Fehler, der oftmals dann später erst den Vertretern von Europa auf die Füße gefallen ist. Ich glaube aber auch, dass wenn die AfD weiterhin nur eine Anti-Euro-Partei wäre, wäre sie schon längst tot, weil die Stimmung in Deutschland ist sehr, sehr positiv gegenüber dem Euro. Jetzt nicht während der Rettungspakete für Griechenland, das stimmt, aber jetzt ist sie doch sehr, sehr klar pro Euro und man hätte, glaube ich, auch damals, zumindest haben das keine Umfragen signalisiert, in irgendeiner Weise eine Mehrheit für einen Euro-Austritt in Deutschland oder geschweige denn für einen EU-Austritt organisieren können. Man sieht ja auch, dass viele rechtspopulistische Parteien, wenn ich mich richtig erinnere, auch Marine Le Pen, haben da eine gewisser Weise ihre Position angepasst und nicht mehr den harten Austritt aus der EU gefordert. In Deutschland wird es nicht von der AfD mehr gefordert, die FPÖ fordert es nicht mehr in Österreich. Das haben sie mal gemacht, aber haben gemerkt, dass das auch nicht mehrheitsfähig ist oder selbst in ihrer eigenen Klientel nicht unbedingt unterstützt wird. Also ich glaube, wenn die AfD weiter nur diesen Kurs gefahren hätte, Anti-Euro, dann hätte sie heute keine Signifikanz. Aber mit dem Migrationsthema hat sie natürlich ein ganz anderes Thema für sich gewinnen können, wo andere Parteien sicher auch Fehler gemacht haben, aber wo sie, der Migrationspakt ist da wiederum ein Beispiel für ein Versäumnis anderer Parteien. Und da gebe ich Ihnen auch recht, und zwar, dass es ein Versäumnis in der Information gab, auch der Bundesregierung. Es stimmt nicht, dass diese Dokumente nicht zugänglich waren. Die UN ist sehr, sehr viel transparenter, was zum Teil die Arbeit der oder im Vergleich zur Bundesregierung. Die UN hat diese Dokumente sehr viel früher auch veröffentlicht. Aber das kommt natürlich nicht in der deutschen Öffentlichkeit an. Es braucht dann da auch die Bundesregierung als Vermittler. Die müssen dann auch Dokumente, die in New York oder wo auch immer im Rahmen der UN beschlossen werden, auch in die eigene nationale Öffentlichkeit reintragen. Die UN hat ja leider keine globale Öffentlichkeitsvorführung, wo sie selber als Akteur auftreten kann. Da ist sie auf die Nationalstaaten angewiesen. Und das hat die Bundesregierung versäumt, da gebe ich Ihnen recht. Ich würde aber nicht davon sprechen, dass man bewusst versucht hat, den geheim zu gehalten, weil die Dokumente gab es sowieso auch öffentlich zugänglich, aber an einer Stelle, wo sie nicht besonders viele Leute aufgesucht haben oder gefunden haben. Ich glaube, die Lehre ist da, ja, es ist ein Versäumnis der Bundesregierung und sie muss im Grunde muss die Information schneller sein als die Desinformation. Ich glaube, das muss die Lehre hier sein für die Bundesregierung und sie muss auch, wenn sie selber glaubt, ein Thema ist vielleicht gar nicht so wichtig und diskussionswürdig in der großen Öffentlichkeit, muss sie das vielleicht mal abgleichen auch mit rechtspopulistischen Echokammern und den Parallelöffentlichkeiten, die wir eben haben. Wir haben eine sehr fragmentierte Öffentlichkeit mittlerweile, ob das da nicht eine andere Relevanz auch hat. Und sonst gerät man in dieses Hintertreffen, wie wir das jetzt gesehen haben bei diesem Diskurs zum Migrationspakt.
Bien, on va peut-être prendre une toute dernière petite question, si on a une, parce que l'heure a filé, et là, il faut effectivement, voilà, plus que l'heure. Donc, on va prendre une dernière question, peut-être. Alors, ou alors, je prends trois questions formulées de façon résumée, si c'est possible. Donc, monsieur et madame.
Ich habe eine Frage an die politischen Fachleute. Was machen Sie praktisch, dass Sie diese Erkenntnisse in politisches Handeln umsetzen? Ich habe hier viel Analyse gehört. Sie haben gesprochen von Medienpädagogik. Medienpädagogik wird nur Jugendliche erreichen. Leute in meinem Alter wird das nicht erreichen. Was machen die politischen Parteien, die ja nur Massenparteien sind, noch in Deutschland, um auf dieses Verfahren der Desinformation und der Parallelöffentlichkeiten einzugehen und das gegenzusteuern.
Merci, je vais prendre les deux autres questions. Donc, monsieur.
Oui, je vais essayer d'être bref. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aussi pour la qualité de vos exposés. Je vous souscris pratiquement à tout ce qui a été dit. Il y a simplement des points que j'aurais aimé voir peut-être plus approfondis. Donc, j'ai pas le temps beaucoup de les expliquer, mais ils tiennent en deux points. En ce qui concerne la genèse du mouvement populiste, à juste titre, vous avez plutôt parlé d'un symptôme que de cause factuelle. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais le symptôme, c'est aussi se traduit aussi par le fait que le populisme survient actuellement dans des pays aux conditions conjoncturelles et économiques extrêmement diverses, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, la Suède, avec des taux de chômage, enfin tout ça, vous le savez. Donc, à juste titre, il ne faut pas, enfin, je pense qu'il ne faut vraiment pas surestimer les facteurs, le factuel, dans la genèse du populisme. En revanche, ce qui m'a un peu peut-être manqué, si vous voulez, c'est de voir ce qu'il y a de commun dans tous les terrains où monte le populisme. Et ce commun, eh bien, c'est le climat anxiogène pour tous les individus, tous les citoyens qui ont peu de perspectives par rapport à l'avenir, qui sont dans un flou total, dans quelquefois le mépris de leur travail ou de la possibilité de donner un sens à leur travail. Ceci concerne aussi bien les Suisses, les Allemands, les Français, les Américains, voire les Russes et les Indiens aussi, bien sûr, que je connais bien. Donc ça, c'est la première question. Et oui, je termine très rapidement. Donc je passe à la seconde. C'est pour moi les nouvelles difficultés de la spécificité du post-fascisme ou du populisme actuel en comparaison avec les mouvements antérieurs. Je citerai simplement une chose. C'est que aujourd'hui, l'habillage des régimes illibéraux dans les habits de la démocratie sont un énorme obstacle à la lutte. Et le second est peut-être le fait que vous avez peut-être un peu trop surestimé le rationnel par rapport à l'émotionnel. Sans revenir à Spinoza, n'oublions pas que 80% des Américains ont voté en fonction de l'oral, des fake news, des médias et pratiquement pas de journaux. Et en plus, les journaux, il y en a de moins en moins d'opinions. Merci pour votre réponse.
On va prendre encore la dernière et puis après on répondra de façon groupée parce que là il faut qu'on s'arrête malheureusement. Enfin, évidemment le sujet est loin, loin, loin d'être éclusé, on est bien d'accord.
Meine Frage schließt sich in gewisser Weise an die erste an. Sehen Sie denn Strategien, wie man ganz praktisch als einzelner Bürger reagieren kann, wenn man beispielsweise mit einer Person konfrontiert ist, die populistischer Propaganda Glauben schenkt? Also wie kann ich mit jemandem diskutieren, der nicht an Fakten glaubt, zum Beispiel? Danke.
Alors, la première question s'adressait... s'adresser directement à Johannes Hill en tant que conseiller politique qu'il est, et donc je le laisserai répondre sur la première question. Sur la deuxième, rapidement, le sujet de ce débat ce soir n'était pas les causes du populisme, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas, on n'est pas rentré dans le détail sur ce thème en particulier, sur la genèse du populisme, comme vous dites, qui mériterait une soirée entière à elle toute seule. En revanche, et effectivement, le désespoir réel de beaucoup de gens, etc., dans un monde qu'on leur a mal expliqué, etc. Enfin, voilà. Et la nécessité du changement. Donc, l'idée, c'est que, en revanche, le débat de ce soir portait sur l'instrumentalisation de ces peurs et sur la façon dont, techniquement, très concrètement, et avec des stratégies marketing extrêmement ciblées, le populisme fait ses choux gras de ces fameuses peurs dont vous avez parlé. Donc, c'était plutôt ça l'axe du débat, et c'est pour ça qu'on n'est pas rentré en plus... plus dans le détail des autres. La même chose, toujours sur les causes du populisme, sur la situation économique. Effectivement, on voit bien qu'il y a certains pays où on est quasi au plein emploi, comme l'Autriche ou la Suisse, et où pourtant, effectivement, les partis populistes font des scores extrêmes. Donc, j'ai analysé ça aussi dans mes résultats sur l'Allemagne. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une spécificité est-allemande dans le vote AfD. C'est-à-dire que, en pourcentage, deux fois plus de citoyens ont voté AfD à l'Est qu'à l'Ouest, mais en revanche, deux tiers des voix, c'est-à-dire 4 millions sur 6 millions, viennent quand même de l'Ouest, où quand même économiquement, 80% des gens sont contents de leur situation économique. Donc, ne pas oublier les causes identitaires dont on parlait, d'accord ? Tout à l'heure, j'ai parlé de Bio-Deutsche, c'était pas un hasard, c'est aussi cette idée que là, il y a une menace, l'étranger, nous l'étranger. Hein, donc ça, effectivement, ça joue un rôle extrêmement important. Je suis ravie de la question de madame au fond sur qu'est-ce qu'on peut faire individuellement. C'est une question extrêmement difficile. Je vais tenter une ou deux pistes et ensuite je laisserai Tanief Schulz compléter avant de passer la parole à Johannes Hill sur la première question qui lui était adressée. Mais écoutez, voilà, en Allemagne, j'ai juste vous souhaité citer un. Alors d'abord, c'est peut-être si c'est ce que vous souhaitez, effectivement, d'être extrêmement attentif au langage qui est employé. Hein. Il y a les arguments sur le fond qui sont facilement débusquables, c'est-à-dire de rechercher la vérité, en fait. Hein. C'est cette question-là. Comme disait Heiko Maas l'autre jour, plutôt que d'interdire les fake news, essayer de faire apparaître la vérité dans le dialogue, c'est-à-dire aussi parler des faits. Maintenant, comme on disait... attention, on n'est pas que dans le rationnel, et donc il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que il y a le rationnel, mais il y a aussi l'irrationnel. Et justement, les populistes sont absolument champions dans l'exploitation de l'irrationnel et des émotions. Et tous les médias aujourd'hui, depuis 20 ans, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs ou de nulle part, jouent sur nos émotions. Il n'y a qu'à voir comment est construit le journal de 20 heures en France, dont on essaie encore de nous faire croire que ce sont les nouvelles. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, il faut effectivement être vigilant et peut-être aussi, voilà, les émotions. Mais comment est-ce qu'on contre-réagit à des émotions, sinon en essayant d'opposer du factuel, en tout cas dans le dialogue individuel. Maintenant, collectivement, peut-être qu'il y a une façon aussi différente de faire passer l'émotionnel. Qui serait collectif. Je voudrais juste citer cet exemple, c'est-à-dire que nous, on est quand même des gros individualistes en France. En même temps, on attend tout de l'État, donc c'est un petit peu paradoxal. En Allemagne, la société civile s'organise depuis longtemps beaucoup mieux. Ça a beaucoup de causes historiques, culturelles, sur lesquelles on n'a pas du tout le temps de revenir. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'écologie, d'ailleurs, c'est beaucoup plus massivement. C'était aussi en pression, en réaction à la pression de la société civile, hein, massivement, que ça investit la politique et les entreprises. Mais donc, sur ce sujet-là, je vais vous juste citer un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est au mois d'octobre à Berlin. Alors qu'il venait d'y avoir les événements de Chemnitz et le reste, il y a eu une manifestation d'opposants à ces violences et à cette xénophobie. Et on y espérait, les organisateurs y espéraient quelques dizaines de milliers de participants. Finalement, ça a été plusieurs centaines de milliers. Et avec un slogan qui était « Unteilbar ». Nous sommes indivisibles. Et probablement, vous voyez ce Unteilbar qui fait passer un message extrêmement fort et qui s'oppose d'une façon massive et frontale à cette stratégie des populistes en Allemagne et ailleurs qui est le « nous et les autres ». Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir une réponse, elle peut être individuelle. Effectivement, autour de vous, il peut se dire des bêtises factuelles. Alors, soit vous les laissez passer, soit vous les corrigez, si c'est votre souhait. Mais... chaque parole fausse compte parce qu'elle sera répétée et déformée et répétée par d'autres ensuite. Et peut-être aussi, effectivement, ne pas hésiter, si c'est votre souhait, à vous engager plus collectivement et à croire peut-être dans le fait que ce qui ne peut pas toujours venir de la classe politique, dont on attend beaucoup, peut venir effectivement aussi de la société civile. Je vais laisser Johannes Hillier répondre sur la première question, c'est-à-dire concrètement, et là on revient à la classe politique, qu'est-ce qu'il conseille à la classe politique très concrètement de faire dans le cas présent.
Das ist die große Frage. Ich fange erstmal mit einer Sache an, die ich weiß gar nicht, ob ich da Ihnen widerspreche, aber ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass Emotion als per se etwas Negatives für den politischen Diskurs verstanden wird. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass Emotion.
Juste, et puis après, je voulais finir. Unteilbar n'est pas non plus dans l'émotionnel pur. On se calme, d'accord? Donc, mais je veux dire, c'est une façon de, justement, d'aller contre cette, voilà, ce qui fait appel plutôt aux pulsions et aux instincts, comme les populistes le font beaucoup.
Aber das ist auch, das höre ich auch oft. Also, ich arbeite vor allem in Deutschland mit der Sozialdemokratischen Partei, aber auch mit der Grünen Partei. Und die kommen ja zum Teil dann auch aus so einem etwas, liberaleren, intellektuelleren Milieu und die setzen Emotionalisierung oftmals mit Entsachlichung gleich. Also wenn sie emotionaler kommunizieren, glauben sie, dass sie also sich von den Fakten entfernen und unsachlich werden. Ich glaube, dass das in gewisser Weise ein Trugschluss ist. Also wir wissen zum Beispiel von Sigmund Freud, dem Psychoanalytiker, dass der hat mal gesagt, dass 80% der Kommunikation oder das Gelingen von Kommunikation auch von Emotionen und gemeinsamen Werten abhängt. Und gerade in der Politik, wo natürlich immer ein ganz anderer Wissensstand herrscht zwischen Politikern auf der einen Seite und Bürgern auf der anderen Seite, braucht es meines Erachtens auch sowas wie Emotionalität, Emotionen, Werte, ganz wichtig auch, um ein Bindeglied zu schaffen zwischen den verschiedenen Wissensständen, die es gibt. Und deswegen glaube ich erstmal, dass eine positive Emotion auch wichtig ist, dem Populismus, der eben mit sehr viel negativen Emotionen arbeitet, entgegenzusetzen. Das ist das eine. Dann wurde gerade nochmal richtigerweise auch auf die, und da dockt das auch an mit den Emotionen, an die Ursachen von Populismus wurde angesprochen. Es gibt da... Ja, es ist nicht so ganz einfach, oder es gibt so, zumindest für Deutschland kann man nicht sagen, es gibt den typischen AfD-Wähler und warum er jetzt AfD wählt. Wenn man das versuchen will zu klassifizieren, dann kann man sagen, dass diese Leute, die AfD wählen, ja, Angst verbindet, aber unterschiedliche Formen von Angst. Eines ist sowas wie eine ökonomische Angst, also dass es in Zukunft für sie schlechter sein wird, finanziell, ökonomisch, auch dass es ihren Kindern schlechter gehen wird. Und das andere ist eher eine Form der kulturellen Angst, also dass sich kulturell sehr viel in der Gesellschaft verändern wird und Veränderungen, die sie nicht als positiv beschreiben. Das bezieht sich im Übrigen nicht nur auf andere Menschen und Kulturen, also Migranten, sondern auch sowas wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird in diesen Kreisen als ein Verlust von Kultur oder eine schlechte kulturelle Veränderung wahrgenommen. Und da gibt es Angst, dass das weitergeht. Und deswegen gibt es auch nicht sozusagen die eine Agenda, programmatische Agenda, die man Populismus entgegenstellen könnte, sondern da sind, ich glaube, alle Akteure, vor allem die großen in Deutschland, die großen Parteien aus dem politischen Spektrum gefragt. Die SPD hat sehr viel Glaubwürdigkeit verloren bei ihrem ursprünglichen Profil und Markenkern mal, sich für die Arbeiterklasse vor allem einzusetzen, für die Schwachen eher in der Gesellschaft. Diesen Markenkern, den gibt's im Grunde nicht mehr, zumindest ist der nicht mehr glaubwürdig bei der SPD. Und da müsste Vertrauen vor allem zurückgewonnen werden. Bei der CDU, glaube ich, die könnte mehr auf diesem kulturellen, in diesem kulturellen Raum tun und in dieser Arena. Aber natürlich immer, und Herr Schulz hat es vorhin angesprochen, muss sie da auch klar machen, was ist eigentlich noch konservativ und was ist schon Rechtspopulismus. Also diese Linie muss sie viel stärker definieren. Es gab lange für die CDU keine Partei rechts von ihr. Und jetzt tut die AfD oftmals so oder behauptet, sie sei die wahre CDU und die wahre Partei des Konservatismus. Und da ist die CDU wirklich vor die Herausforderung gestellt, zu definieren, was ist ein zeitgemäßer Konservatismus und was ist Rechtspopulismus und hat damit eigentlich nichts zu tun mit unseren ursprünglichen Werten. Also da stehen die Parteien wirklich vor großen Herausforderungen und das müssen sie schaffen. Aber ich glaube, das ist in der Analyse nochmal wichtig. Es gibt unterschiedliche Gründe für die Wahl der AfD und wenn man es sozusagen runterbrechen will, gibt es einmal ökonomische Zukunftsängste und sowas wie kulturelle Zukunftsängste. Und einen letzten Hinweis dann noch, weil die Frage da hinten kam aus, glaube ich, der letzten Reihe, was soll man denn im zwischenmenschlichen Diskurs machen, wenn Rechtspopulismus irgendwie geäußert wird oder eine andere Form von Populismus? Ist total interessant und wichtig, diese Frage. Das ist auch was ich sehr viel höre von Freunden, von Bekannten, dass die sagen, auf einmal wird in meiner Familie, beim Familientreffen werden Parolen wiedergegeben von der AfD und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Das ist leider nicht so ganz meine Ebene, auf der ich arbeite. Ich arbeite eben im politischen Diskurs, aber ich möchte Ihnen da trotzdem was an die Hand geben. Es gibt eine Organisation, die heißt Kleiner 5. Die hat sich mal zum Ziel gesetzt, dass die AfD nicht über 5% kommt. Dieses Ziel wurde verfehlt offensichtlich, aber trotzdem haben die genau für solche Situationen Gesprächsleitfäden entwickelt und das sogenannte Konzept der radikalen Höflichkeit. Und das ist so deren Gesprächsstrategie, so heißt die, für solche Fälle, wie sie beschrieben haben. Und deswegen lade ich Sie ein oder würde ich Ihnen empfehlen, auf deren Webseite zu gehen, kleiner5.de oder radikalehöflichkeit.de. Da bekommen Sie Hinweise, wie Sie im Zwischenmenschlichen auf Rechtspopulismus antworten. Da bin ich leider nicht der Experte für.
Merci beaucoup. J'aimerais également que Taniev Schulz dise comment lui fait autour de lui. On va terminer par ça.
Ja, das ist, glaube ich, ein exzellenter Hinweis, die radikale Höflichkeit, was ja auch ein schöner Begriff ist. Es ist trotzdem, glaube ich, im Alltag dann manchmal schwer, das vielleicht umzusetzen. Und was bedeutet das? Die Situationen sind immer andere. Ich finde es wichtig, auch manchmal herauszufinden, was steckt eigentlich hinter bestimmten Äußerungen. Und manchmal geht es da auch um Fragen von Anerkennung und Identität. Es wurde angesprochen. Und da, wenn man da so vordringt zu solchen Aspekten, kann das auch manchmal sehr interessant sein. Es wird halt schwierig, wenn die Leute schon mit hanebüchenen Theorien oder gar rassistischen oder klar extremistischen Äußerungen sich hervortun, dann ist eigentlich das Gespräch ja meistens schon blockiert. Was aber, wenn man zu diesen anderen Dingen vordringen will, wichtig ist, und da ist man dann irgendwann wieder bei einer gesellschaftspolitischen Frage, die vorhin kurz auch schon anklang, was man jeder Einzelne, aber auch als Gesellschaft insgesamt sich überlegen muss, ist Thema Bildungspolitik, Medienpädagogik. Wie bereiten wir uns alle, das war auch hier vorhin noch eine Frage, auch die, das betrifft auch nicht nur die Jugend, wie bereiten wir uns alle vor auf einen vernünftigen Diskurs? Und das ist wichtiger denn je. Und mir erscheint es viel zu kurz gegriffen, nur sozusagen Populismus, Fake News oder so, eine Schulung zu machen und die Jugendlichen darauf vorzubereiten, sondern man muss eigentlich viel stärker ja offensichtlich das machen, was Johannes Hilje schon angedeutet hat, den Gesamtumgang mit Kommunikation lernen, weil wir alle fast heute wie Journalisten bewaffnet mit unserem Handy in der Lage sind, Sachen erstens zu empfangen und sichten und aussortieren zu müssen, gleichzeitig aber auch noch in die Welt hineinkommunizieren mit unseren eigenen Botschaften, wie früher Publizisten das gemacht haben, alleine. Das heißt, jeder ist in der Verantwortung und muss das früh lernen. Und man muss das, glaube ich, allen beibringen, Jüngeren wie Älteren, aber bei Jüngeren kann man auch ganz leicht ansetzen an bestimmten Dingen. Niemand möchte falsch beschuldigt werden. Das kennt jeder vom Mobbing in der Schule und so weiter. Und dann kann man auch lernen, wenn du irgendwas in die Welt posaunst, gilt sowas wie ein journalistisches Prinzip, frag doch auch mal den Betroffenen. Du musst den Vorwurf dem auch mal sagen. Und das versteht jedes Kind, wenn man es an dem Beispiel klar macht. Und genauso wichtig ist es eben auch auszuhalten, und das sehr früh, bevor die Pubertät beginnt, muss man das einüben, Unterschiede, und zwar nicht nur Unterschiede kultureller Art oder so, sondern auch der Meinungen und auch der Perspektiven, Ambiguitätstoleranz und all diese Schlagworte. Das ist ungemein wichtig, weil nur wenn das gelegt ist, wird man überhaupt später bestimmte Dinge aushalten, auch die ganzen Uneindeutigkeiten einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft. Populisten neigen dazu ja, immer Eindeutigkeiten herstellen zu wollen. Das Volk, das eindeutig ist, die klare politische Antwort. Und unsere Welt ist so nicht. Und das muss man aushalten. Und es ist für uns alle enorm anstrengend. Wir alle wünschten uns manchmal, dass es anders ist. Und das muss man von früh an lernen. Und das bedarf viel mehr als irgendwie den Umgang mit einem iPad oder Quellenkritik. Sondern da geht es um kommunikative Grundkompetenz. Also eine Theorie kommunikativer Kompetenz hat das Habermas mal genannt. Was so Grundfertigkeiten anbetrifft, müsste man daraus nochmal ganz zurückgehen auf die wirklichen grundlegenden Dinge der menschlichen Kommunikation. Das wird jetzt sehr groß, aber am Ende hat man es dann mit den Menschen ja im Alltag zu tun und muss darauf setzen, dass die Leute in der Lage sind, sozusagen mit all dem das alles auszuhalten. Und da, glaube ich, fehlt es vielen.
Merci. Vaste débat. Ça ne fait que commencer. On pourrait en parler encore des heures. J'en suis bien certaine. Effectivement, c'est ce qui est compliqué, c'est que le monde est de plus en plus complexe et que on a tendance de plus en plus à nous livrer des discours simplificateurs et c'est parfois plus audible immédiatement et donc c'est parfois plus séduisant. Et c'est ça aussi qui est effectivement dangereux.